kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Moin, moin, hallo. Herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Die einzige Fußballshow der Welt, immer am Montag um 17 Uhr. Heute mit Tobias und Nico. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ralf und Eddie fehlen. Aber drei ist ja auch noch gut.
Wir haben mal mit drei angefangen.
Ja. Und jetzt sind wir wieder bei drei. Fühlt sich leer an. Früher war es normal.
Ich habe mehr Platz auf dem Tisch jetzt. Das ist ein bisschen ungewohnt. Sonst sitze ich immer an der Ecke und muss auf meinen Meter kämpfen. Ja. Jetzt habe ich mal richtig Raum.
Siehst du, mal schauen, was du mit diesem Raum anstellst. Ja. Bremen hat diesen Raum ja gut zu nutzen gewusst am Wochenende. Da kommen wir später zu. Das erste Mal, dass du mit einem Lächeln in der Sendung bist.
Ich glaube ja. Also was Grinsen geht, so einmal hier rum, um die Mütze abnehmen.
Genau, du kannst ein Stück vom Bart noch quasi so.
Es ist quasi den Bart rein. Auch extra zu einem Grinsen hochgeschnitten heute Morgen.
Ja, reinrasieren so um.
Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wir waren ja in der Länderspielpause, jetzt sind wir zurück. Ein ereignisreicher Spieltag liegt hinter uns und wir werden das Ganze natürlich besprechen mit Emotionen und Sachverstand. Und für Letzteres bist natürlich du zuständig, Tobias.
Für Emotionen.
Mhm. Eigentlich für beides.
Eigentlich, was ich beides letztes Mal gelernt habe.
Genau. Wir haben diese Woche kein Boot gehabt, was das Topspiel der Woche ist. Das liegt daran, dass Nico sich gewünscht hat, dass es doch bitte Werder Bremen wird. Und
habe ich sehr viel zu sagen, auf jeden Fall.
Da haben wir dir diesen Wunsch natürlich auch nicht verwehren wollen.
Dankeschön.
Deswegen ist das Topspiel heute Bremen. Du nimmst es ja sowieso immer für die Deichstube auseinander, ne?
Ich hab's gesehen, ja, tatsächlich.
Das ist für dich dann ja keine doppelte Arbeit, insofern. Ist das doch super. Ja, wir fangen an mit dem Topspiel dann direkt, finde ich. Steigen wir direkt ein zum Warmwerden, weil das ist hier so arschkalt. Und ihr habt ja keine Ahnung, normalerweise in Fernsehstudios ist es immer so heiß. Nur bei uns nicht, weil wir uns keine Wärme leisten können. Und deswegen ist es hier so -4 Grad. Und es ist so pisskalt, aber wir haben uns hier gerade so einen alten Heizkörper unter den Tisch gestellt. Der wird uns hier heiße Luft noch ein bisschen an den Körper blasen. So, Werder Bremen gegen Hannover 96. Das Nordderby soll unser Anfang gleich sein. Wir wollen natürlich aber heute, weil wir ein bisschen die Zeit haben, glaube ich, dadurch, dass wir nur zu dritt sind, auch so mal ein paar
allgemeine Themen nochmal abzufrühstücken. Wir wollen zum Beispiel schnacken
über Dortmund. Was passiert da eigentlich gerade? Hat Bosch tatsächlich ein Ultimatum bekommen? Chef-Scout Mislint hat wechselt wohl zu Arsenal.
Kurz in die Werbung, ich unterbreche dich ungern. Dein What? Mikro hat totale Aussetzer und wir müssen das ganz kurz referieren. Deshalb gehen wir ganz kurz in die Werbung.
Gut, dann in die Werbung. Das ist doch ein guter Grund, in die Werbung zu gehen. Okay. Im Prinzip haben wir einen Teaser gemacht. Wir haben schon aufgezählt, was euch heute alles erwartet. Und wir freuen uns, euch gleich zurück begrüßen zu dürfen in wenigen Sekunden.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Hier ist zum ersten Mal so richtig Niveau drin, deswegen scheitere ich gerade. Das sagte Nico gerade, als wir über unsere Communio-Gruppe gesprochen haben. Da zitiere ich gerne und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Bundesliga. Ich hoffe, die Tonprobleme sind behoben. Tobi hat gerade mal unsere Communio hier aufgemacht. Das wollen wir uns direkt dann, wenn es thematisch so schön passt, einmal anschauen.
Jetzt?
Ja, das ist unsere Communio.
Dann müssen wir, glaube ich, den Bumper einspielen.
Das ist unser Bumper.
Das ist jetzt die Regie überrascht.
Ja, weil sie ja nicht mit Topspiel der Woche gerechnet
haben.
Oh Gott, jetzt ist er voll hektisch. Ja, aber man muss auch die Leute ab und zu mal wach halten. Früher in der Schule bin ich auch eingeschlafen. Die Lehrer haben mich ab und zu einfach aufgerufen, damit ich nicht einpenne.
Guck mal, was machen die da?
Ich weiß nicht, was die machen.
Guck mal, wie viele Leute da rumhängen.
Ja, ne?
War nicht schlecht.
Das war fast knapp.
Ein Versuch habt ihr noch. Jetzt.
Lass uns doch mal.
Nicht schlecht.
Heißer.
Ja, komm, einen habt ihr noch.
Ah, oh, Wahnsinn.
Na, da sieht man. Ja, wir bilden doch selbst aus hier. das ist unsere Communio, genau. Vielen Dank. Und das ist hier gerade unsere Reihenfolge. Man sieht erst rechts angefangen den Marktwert, dann die derzeitigen Punkte und dann dahinter die Punkte des letzten Spieltags.
Kannst du bei Platz 6 bitte, nein, 7 stehen bleiben?
Reicht. Ja, da Tobi ist auf 6, Eddie auf 7, Eimsbüttel bist du, Nico, auf 8. Wir haben übrigens im Pokal gegeneinander gespielt.
Ach so.
Aber das macht keinen Unterschied, weil du gar keine Punkte hattest, weil du Minus warst.
Genau.
Sehr tragisch. Ja. Schlenzen und Partner, der marschiert da vorne hinweg.
Das ist
ein Mannschaftswert von 65.
Wie kann man einen Mannschaftswert von 65 Millionen hinkriegen?
Betrug.
Ja, gut.
Sehr schön. Nein, ich hatte tatsächlich zu Beginn der Saison auch fast 65 Millionen und hab mich herabgewirtschaftet. Und Albrecht hat das genau andersrum gemacht. Das ist nämlich Schlenzen und Partner, ist Albrechts auch Mitarbeiter. Und Aber der ist leider sehr gut irgendwo.
Ja, oder? Klar bescheißt der. Aber man muss dazu sagen,
Rodriguez, der hat immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute
eingekauft. Exakt. Und ja. er hat oft immer so 100 Mark mehr geboten als ich. Bei, glaube ich, 3-4 Spielern oder so.
Du hast immer noch Mark geboten, ne?
Ja, genau. Oh, deswegen was. Nee, aber Albrecht ist seine erste Saison Comunio dabei. Was sehr beachtlich ist, dass er direkt so gut ist. Aber er hat jahrelang den Kicker-Manager gespielt. Und er war mal der beste Kicker-Manager von allen.
Ernsthaft?
Ja. Also der hat offensichtlich sehr viel Zeit.
Dann gewinnt man irgendeinen Preis, oder
nicht? Damit auseinanderzusetzen. Ja, ich weiß
nicht. Aber erst guck mal, gut, Kicker, bester bei Kicker ist okay, aber dann bester in dieser Gruppe ist halt noch ein ganz anderes Level.
Das ist ein ganz anderes Level, deswegen, er ist ja aufgestiegen quasi vom Kicker-Manager, deutschlandweit der Beste, hinten in unsere Communio, die ist natürlich nur ein bisschen härter und auch da
ist er gerade auf Siegkurs.
In der ich auf einem soliden, einstelligen Tabellenplatz
stehe. Wir zeigen jetzt mal, wie Communio funktioniert. Ich werde jetzt mal ein Direktangebot abgeben.
Ja.
Und zwar werde ich jetzt hier ein Direktangebot für James Rodriguez abgeben.
Ja.
Da muss man mal ein Direktangebot machen.
Du hast ja noch so viel auf der hohen Kante.
Ja, ich werde jetzt einfach mal.
Was hast du noch?
Mal gucken, ob er fair ist und ob er das mitmacht. Ich biete dir einfach mal 1 Million.
Also, kann man das überhaupt bieten?
Ich biete mal 609.500. So habe ich nämlich auf dem Konto. Der Marktwert ist, glaube ich, bei 11 Millionen. Aber ich finde, wenn er ein fairer Spieler ist, er hat nämlich so einen Vorsprung, dann macht er das.
Muss
er
das annehmen.
Dann muss er
das
annehmen.
Das ist irgendwie so eine Charakterfrage jetzt. Ne?
Das ist eine Charakterfrage. Jetzt habe ich ihn
ja. Ob er ein Teamplayer ist oder halt doch so ein egoistischer Zocker.
So, haben wir das auch erledigt.
Ja. Gut.
Damit aber die Leute auch mal sehen, wie das funktioniert. Wir reden ja die ganze Zeit drüber.
Er ist auch gleich online. Er trifft sich ganz gut, dann kann ich meinen Spieler verkaufen, damit ich nicht mehr im Minus bin, ne?
Mach ich mal nebenbei. Du bist über 2 Millionen. Warum?
Ja, was ist geschehen? Ich guck mal, ich habe ja, wie du bei meinem Marktwert siehst, ich habe halt echt eine Grottenmannschaft. Und da drin stecken dann so ein paar Spieler und ich hatte zum Beispiel auf Memedi gesetzt und hatte gehofft, dass der irgendwie.
Der hat zu Beginn ja auch gespielt.
Ja, genau. Und dann habe ich ihn genau in dem Moment gekauft, wo er aufgehört hat zu spielen. Ja. Dementsprechend ist der Kurs in den Keller gegangen. Also habe ich kein Geld, muss zusehen, dass ich ihn verkauft kriege. Dann für das gleiche immer weniger werdende Geld irgendeinen Typen finden, der zumindest auch mal spielt. Und es werden meinen ganzen Reisen hinkriegen, dass ich auch daran denke, zu verkaufen. So habe ich ihn, glaube ich, 3-mal angeboten. So für 4, für 3, und jetzt habe ich am Ende für 2,5.
Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Ich finde es schön, wie du eine Ausrede eingeflochten hast. So ganz so, als wenn es ein inhaltlicher Punkt wäre. Nee, einfach eine schöne Ausrede als Punkt 3 noch so mitfließen lassen.
Hat mir gut gefallen. Aber guck mal, pass mal auf. Jetzt verkaufe ich den und dann greife ich an.
Genau, das können wir leider ja nicht abgreifen.
Zum Glück.
Das deswegen ein Trauerspiel. Zeigen wir es kurz bei Tobi. Ja, Pollersbeck ist auch eine Granate. Da hast du aber richtig einen Fang gemacht.
Ja, ne?
Pollersbeck auf der Bank.
Ja, aber guck mal, auch der war gezockt. Bei dem hatte ich halt, der war erst. Hätte ich
ja mal fragen können.
Ich habe auch die Zeitung gelesen, dass er ein Otto ist. Aber ich hatte gedacht, weil es beim HSV so schlecht läuft, irgendwann kommt dieser Moment, wo der Trainer sagt, okay, wir schmeißen den Jungen jetzt mal wieder rein. Der hat 3,5 Millionen gekostet.
Ja, guck, das, oder
aber dann
beim HSV sagt, mich gut genug.
Trinkgeld. Ich muss dazu sagen, vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, er hat ja am Wochenende hätte er spielen können, aber Mikkel hat gespielt und Pollersbeck ist jetzt offiziell Torhüter Nummer 3.
Ja. Und das hat er auf jeden Fall, glaube ich, irgendwo am Wochenende in einer Bar gefeiert, wie ich gehört habe.
Tatsächlich. Da hat jemand richtig Bock auf Karriere. Offensichtlich.
Es ist aber immer auch ein Prototyp für die Typen, die es halt, also jetzt mal ganz ehrlich, die immer nach Hamburg kommen und die einfach nicht mit der Stadt klarkommen. Dann kommst du
ich aus weiß, Augsburg so
oder aus erstem Kaff und dann kommst du in diese 2-Millionen-Stadt.
Ich weiß nicht, ob das so einfach ist.
Ist es zu viel Tage feiern.
Ja, aber das hat mich auch meine Karriere gekostet.
Also nee, ist so. Ey, ganz ehrlich. Ja, das hast du noch in Berlin. Das hast du noch, aber das hast du nicht
also in München hast du es genauso.
Ja, genau, aber nicht in Ingolstadt.
Dann fährst du halt nach München rüber. Ich meine, Max Kruse ist ja auch immer mit, beziehungsweise nicht nur Max Kruse, ich will jetzt nicht
herausnehmen,
aber Wolfsburg-Spieler fahren ja auch immer nach Berlin rüber. So.
Ja, Max Kruse fährt jetzt immer noch die
Aber ich finde ehrlich gesagt, dass Max Kruse ein perfektes Beispiel ist, weil fußballerisch ist das ein Nationalspieler und er spielt bei Werder Bremen.
Ja, aber
er spielt was soll das gut denn bei heißt? Werder Bremen. Ja, was ich damit sagen will, ist, dass Max Kruse von seinem sportlichen Potenzial her woanders spielen müsste als bei Bremen. Er müsste bei einem besseren Verein spielen.
Ich bin ganz dankbar, dass er im Moment so
spielt. Ja, ich verstehe das total. Aber ich meine, also sind wir uns doch einig, oder? Max Kruse, wir haben, Nationalmannschaft hat vorne, wir haben Wagner, wir haben Gomez und Werner ist ganz neu dabei, der zählt nicht. Aber Kruse ist im Prinzip komplett ignoriert worden, obwohl er gute Leistung gemacht hat. Gerade in der Rückrunde des letzten Jahres. Der hätte sich eine Nominierung mehr als verdient. Ja. Und ich glaube, es hat einen Grund, dass er nicht nominiert wird.
Den hat auch der ein oder andere wahrscheinlich aufs Handy geschickt bekommen, den Grund, warum er nicht nominiert wurde.
Siehst du wohl. Das glaube ich auch.
Und wahrscheinlich jetzt der Nächste, weil er jetzt am Wochenende, am Donnerstag war es, glaube ich, in der Pressekonferenz auch wieder gesagt hat, als eine so ein Journalist ihm eine Frage gestellt hat, Sie sind von der Bild, ne? Sie wissen doch, dass ich nicht mit der Bild rede.
Ja,
Punkt.
Bild sollte das wissen. Das stimmt.
Ja, aber deine Überleitung ist nicht schlecht.
Vielen Dank. Schlecht allerdings ist deine Performance bei Comunio. Bist du noch in deinem Kader? Du bist bei Nico noch im Kader.
Ich verkaufe jetzt alles. Ja. Hier, guck mal, ich verkaufe jetzt Pollersbeck.
Du, ich bin jetzt 22 Punkte hinter dir. Also es ist, bis vor diesem Spieltag waren wir beide fast gleich auf. Ich würde jetzt hier mich nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, wenn ich du wäre. Ich
nutze aber den Moment, wo ich ein Platz hinter Platz 2 bin, was auch nicht schlecht ist.
Ich habe halt Problem. Ich habe halt das klassische marktwirtschaftliche Problem.
Du kommst nicht aus den Spielern raus.
Ja, ich habe halt 6 Millionen in Dahoud investiert. Er ist jetzt noch 3 Millionen wert. Und ihn jetzt zu verkaufen, da denkt man sich, ich habe schon so viel verbrannt. Ich setze jetzt noch drauf, dass er wieder kommt. Ja. Aber er kommt nicht wieder.
Da habe ich
so 2-3 Kandidaten von.
Ich habe komplett in der Sommerpause so geil gewirtschaftet. Ich hatte wirklich 20 Millionen mehr als der zweitbeste vom Kaderwert her.
Und haben wir noch 50 Millionen
Kaderwert. Ich habe mir alles verbrannt. Erstmal bin ich noch ein bisschen im Minus. Und muss ich dazu sagen, aber nicht viel. Und dann habe ich mir einfach komplett alles verbrannt. Ich habe sowas gemacht wie Cordoba. Ich habe allein mit Cordoba 4,5 Millionen Verlust gemacht.
Du bist nicht der Einzige, der so denkt.
Ja,
ich habe so viel bezahlt für Cordoba. Ist so einfach mega dumm.
Ich hätte auch zurücktreten sollen. Naja, jedenfalls, das sind unsere Comunio-Geschichten gerade. Die nächsten Male, natürlich werden wir auch noch mal wieder in unsere 10 User-Communities gucken. Wir haben ja 10 gegründet, jeweils mit 10 Leuten. Also 100 von euch spielen mit. Und da werden wir auch immer wieder ein Auge drauf haben. Das passiert natürlich in den nächsten Wochen. Dann wird sich auch immer mehr rauskristallisieren, wer performt eigentlich mega geil und beachtenswert. Das zeigen wir dann.
Was hast du für Rodriguez gebotene Million? Ich kann jetzt
650.000.
Ich kann 1,1
bieten. Ich habe 650.000 geboten.
Das ist natürlich sonst, wenn du noch Pollersbeck oben drauf legst, wird er wahrscheinlich.
Pollersbeck ist schon verkauft.
Ja, okay, gut.
Ich habe eben alles verramscht, was nicht mal 3 auf dem Baum war.
So, bleiben wir bei Werder Bremen. und kommen wir zur Wiedergeburt.
Kommen wir zum Top-Spiel der Woche.
Ja.
Oh, das ist
egal.
Wahnsinn. Daran erkennt man gute Mitarbeiter, dass sie aus ihren Fehlern lernen.
Absolut. Genau, 4-0 gegen Hannover 96 im kleinen Nordderby. Ach so, ja gut, das geht den Zuschauern auch so. Die achten noch auf das, wo wirklich Inhalt rübergebracht wird. Nico, du wartest wahrscheinlich jetzt schon das ganze Wochenende drauf, dass du gleich deinen Monolog beginnen kannst. Ich will dich jetzt auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Erzähl doch mal.
Das ist übrigens ganz lustig, dass mir die letzten Male schon immer aufgefallen, dass auch Etienne immer sehr dazu neigt, wenn Frankfurt eigentlich bei jedem Spiel so einen emotional langen Monolog zu jedem Frankfurt
spielt. Seit Tag 1.
Das ist unglaublich. Und ich frage mich manchmal, okay, wenn ich dann auch mal sowas machen muss, ob ich überhaupt die Länge hinkriege, aber ich versuch's mal. Ich fange nämlich an mit der Geschichte ich stelle eine Frage. Ihr seid ja auch Fußballfans. Mhm. Kennt ihr oder wisst ihr, dass ihr mit eurem Fantum maßgeblichen Einfluss aufs Spielgeschehen habt? Also ihr wisst, wenn ihr immer den gleichen Pulli anzieht oder diesen Kram, ist euch auch vollkommen bewusst, oder?
Also das geht mir genauso. Ich bin auch so ein komischer Typ, der immer glaubt, er hätte Einfluss auf Dinge, auf die er keinen Einfluss hat, indem er sich irgendwelche Sitzpositionen über Stunden inne behält, damit das 1-0 Stand hat.
Richtig, genau. Und meine war, ich bin Sonntagmorgen aufgewacht, hatte letzte Woche eine sehr anstrengende Woche, war total alle, hatte keine Kraft mehr, bin aufgewacht und irgendwas hat gesagt, ich muss nach Bremen fahren. Heute ist wichtig. Mhm. Heute brauchen sie dich. Ja. Hab alles geplant, hatte alles schon vorbereitet und hatte auch sogar Gunnar angerufen, der war auf irgendeiner Geburtstagsfeier. Gunnar, komm, wir müssen jetzt nach Bremen. Die brauchen uns. Und ich hatte ihn fast überzeugt. Ich glaube, er hatte familiäre Ärger gekriegt, dass er nicht mitkonnte. Und hab quasi so diesen Vibe versprüht. Okay, ich fahre nach Bremen, ich kümmere mich darum. Wir nehmen das jetzt in die Hand, wir gewinnen das Spiel. So wie das der Trainer halt auch in der Woche gemacht hat.
Ja.
Hab's kurzerhand dann abgebrochen, heimlich still und leise, hab mich doch zu Hause von Fernseher
gesetzt. Der ganze Aufbau dieser Geschichte mit der und dann hab ich doch nicht gemacht.
Genau,
und das war die Geschichte. Das ist die beste Geschichte der Welt. Du kannst alles erzählen. Ja, und dann hab ich mich durch die Wüste gekämpft. Aber schon, das hast du gemacht, ja. Und dann hab ich doch nicht gemacht.
Genau. Aber du bist hängen geblieben.
Ja, das ist super. Du bist wie J.J. Abrams oder so.
Das ist fantastisch.
Du hättest auch Lost schreiben können.
Das war auf jeden Fall ein bisschen Lost. Ich jedenfalls setze mich vor den Fernseher und freue mich über ein Spiel. Das, ganz ehrlich, in meinen Augen das beste Fußballspiel war, das Bremen dieses Jahr gemacht hat.
Also, was nicht so schwer ist.
Nee. Ich meine, bei 14 Mal nicht gewonnen in Folge. Aber es gab so Situationen, die es mir besonders gezeigt haben. Also angefangen von Körpersprache bis hin zu Tatsachen wie Augustinsson kommt aus der dänischen Liga, hat da gefühlte 25 Vorlagen in der letzten Saison inklusive Europa League gegeben. Und den habe ich in Bremen, glaube ich, bisher noch nicht einmal über der Mittellinie gesehen. Und der hat da die ganze Zeit irgendwo am gegnerischen 16er Auslinie rumgefummelt. Es hat also gezeigt, dass das ganze Bremer Spiel auf einmal viel mehr Kraft und viel mehr Macht hatte. Der da musstest du gleich wieder einsteigen, aber ich glaube, Hannover hat irgendwas mit Raute in der Mitte gespielt. Dadurch hast du auch gemerkt, dass Bremen ständig nach außen gedrückt wurde. Aber im Gegensatz zu den Spielen davor hatten sie trotzdem Ideen und hatten irgendwie, also Junuzovic hat ein Wahnsinnsspiel gemacht, mit dem ich immer so ein bisschen hadere. Mhm. Der hat unheimlich viel Druck reingebracht. Die Laufwege waren gut. Ich habe den Eggestein ständig im 16er gesehen. Der hat ständig versucht, das Spiel auch also in Abschlusssituationen mitzukommen. Und das ist der entscheidende Unterschied zu all dem, was Bremen in den Wochen vorher gespielt hat. Sie haben versucht, abzuschließen. Und deswegen, ich habe mich letzte Woche geoutet als Team Kofeld. Ich bleibe voll dabei, weil ich habe keine Ahnung, ob der das in 4 Wochen noch so hinkriegt, aber der muss irgendwo was in Zaubertrank getan haben. Denn Max Kruse, dass er ein Top-Spieler ist und eigentlich nicht nach Bremen gehört, wissen wir alle. Aber der hat die ganze Saison bisher auch nicht gut gespielt.
Genau, naja, er war ja auch verletzt. Also.
Ja, aber auch in den Spielen, wo er da war. Genau wie in Finn Bartels. Die haben alle irgendwie gehemmt oder orientierungslos gespielt. Und dieses Mal hatte ich das Gefühl, dass sie so matchplanmäßig etwas hatten, was auch für die zweite, also für die gegnerische Spielfeldhälfte gegolten hat. Ich weiß nicht, ob Hannover jetzt so einen schlechten Tag hatte oder ob Bremen einfach so einen überragenden Tag hatte. Am Ende wahrscheinlich auch 1-2 Tore zu hoch. Aber du hast gemerkt, wie ein kompletter Ruck durchs Team gegangen ist. Ich freue mich sehr darüber, dass bei Kruse der Knoten geplatzt ist. Fast noch mehr bei Finn Bartels, weil die beiden zusammen eigentlich so dieses, für mich so dieses Duo sind. Weil Max Kruse alleine bringt auch nichts. Der braucht auch diesen Finn Bartels, der recht unorthodox da Räume freiläuft oder dann unorthodox mal den Ball hält oder weiterspielt, so wie sie es halt dann auch gestern gemacht haben. Bei einem Tor und 2 Vorlagen, glaube ich, für Finn Bartels auch ein überragendes Spiel. Mhm. Und vor allen Dingen die Kompaktheit, dass sie am Ende, weil Bremen-like wäre es auch gewesen, in der 85. Minute oder 80. sich so ein Kacktor zu fangen und dann zitterst du noch mit einem 3-1 oder so, sondern dass sie es bis zuletzt durchgespielt haben. Und Pavlenka, letzter Satz, Pavlenka ist Gold wert. Denn wenn der das Ding da nicht hält und gleich noch der Halter gegen Harnik, dann steht es 1-1 und dann bin ich mir sicher, dass das Gerüst auch gewackelt hätte und vielleicht sogar es auch anders hätte ausgehen können.
Mhm. Ja, die Psychologie, ne? Spielt eine große Rolle. Ich hatte auch bei Bremen das Gefühl, als ich mir das Spiel als VOD angeguckt habe in 2 Minuten, dass diese ganze Hemmnis, die sich aufgebaut hat unter Nuri, ja, also das, was ich auch nicht verstehe, das kannst du mir vielleicht gleich mal erklären, oder du, diese euphorisierte Phase Ende letzter Saison mit dieser fantastischen Rückrunde, die fast bis Europa führte, da haben sie ja auch offensiv gespielt und haben diesen Powerfußball gemacht. Also zumindest habe ich das so in Erinnerung. Mhm. Und dann haben die mit Beginn der neuen Saison und dann Nuri so ein ganz, ganz defensives Konzept verfolgt. Und man hat ja auch richtig gemerkt, dass die Spieler auch allen voran Kruse damit überhaupt nicht zufrieden waren. Die wollten eher wieder offensiv Akzente setzen und offensiv spielen. Mhm. Und waren dann auch unzufrieden mit dieser ganzen Defensivtaktik. Und das hat man ja dann auch irgendwie gemerkt. Die Spieler standen nicht mehr hinter dem System. Mhm. Der Trainer hat sie so ein bisschen verloren. Und jetzt mit dem neuen Trainer, mit Kofeld, haben wir das Gefühl, die sind von alleine gelassen worden und geben jetzt wieder Vollgas, so ein bisschen so, wie es in der starken Phase in der letzten Saison war. Sind ja auch eigentlich die gleichen Protagonisten mit Bartels und Kruse. Ja, da ist die Frage, war Hannover so ein bisschen überrascht von diesem Wechsel bei Bremen? Weil Hannover war ja eigentlich jetzt in den letzten Wochen auch dafür bekannt, dass sie irgendwie so 5 Systeme haben, die können sich brutal auf den Gegner einstellen, können komplett Manndeckung machen, den Gegner super aus dem Spiel nehmen und so. Haben die ein anderes Bremen erwartet? Oder woran lag das, dass Werder Hannover so überrollen konnte?
Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie was anderes erwartet haben, weil sie haben sich ja auch wieder eingestellt auf den Gegner, haben mit einer Raute gespielt, damit sie halt im Mittelfeld wieder 1-gegen-1 spielen können. Einer auf Barkfeld, den Sechser, und 2 auf Delaney und Eggestein. Und dann, wenn Kruse sich zurückfallen hat lassen, dann hat Schweg gleich ihn aufgenommen. Also das war schon wirklich so eingestellt auf den Gegner. Was halt für Hannover nicht aufgegangen ist, ist dieses Gegentor, das 0-1. Damit gab es dann einen Bruch im Spiel, weil normalerweise schaffen sie es ja mit ihrem System 0-0 zur Pause zu retten und dann nach der Pause halt, wenn der Gegner müde wird, so ein bisschen Gang hochzuschalten. Und das war dann nicht mehr möglich und dann hat Bremen in der zweiten Halbzeit kontern können. Was aber vor allen Dingen entscheidend war, fand ich, dass halt Bremen, wie du schon gesagt hast, sehr viel mutiger gespielt hat als zuletzt. Also wirklich von der Denkweise her sehr viel mutiger. Es war halt irgendwie so in dieser Saison so ein bisschen diese Spirale der Defensive. Man hat am Anfang defensiv spielen müssen, weil man gegen Bayern gespielt hat, gegen Hoffenheim, gegen Leipzig. Dann stand man plötzlich noch 5 Spieltage bei 0 Punkten oder 1 Punkt oder sowas. Und dann hat man weiter defensiv gespielt, weil man gedacht hat, okay, man muss das irgendwie tun, um die Punkte zu bekommen. Nun ist die Bundesliga dieses Jahr sehr, sehr seltsam, weil es mit Frankfurt und Hannover 96 und Stuttgart und Augsburg auch so Mannschaften sehr viele Punkte haben, die eigentlich damit nicht so gerechnet haben. Also die jetzt nicht unbedingt es nötig haben, weitere Punkte zu machen. Also wenn das Ding 0-0 ausgegangen wäre, dann hätte Hannover sich nach dem Spiel hingestellt und gesagt, ist gut für uns ausgegangen. Und für Bremen wäre es nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen. Deswegen kann halt ein Hannover sagen, wir spielen halt auch in Bremen defensiv. Und deswegen muss halt auch Bremen sagen, wir spielen offensiv, weil es gar nicht anders geht. Wir werden noch über Mainz gegen Köln reden, da hat man genau andersrum gesehen. Es geht halt nicht anders im Moment für Bremen. Die sind halt so weit weg, dass sie halt gegen so Gegner wie Hannover das Spiel machen müssen und dann auch ein Selassie und ein Eggestein wirklich mit nach vorne gehen müssen und nicht hinten bleiben können.
Das war halt auch dieser Todesstoß für Nuri, was er ja gut gemacht hat am Anfang der Saison, da war ich ja sehr stolz auf, nur ein Tor oder zwei gegen Bayern, also dann aus diesen ersten paar Spielen ganz wenig Tore kassiert, immer dran gewesen, weil das alle Spiele waren, wo die Offensivaktionen gar nicht so gefragt sind. Wenn dann aber im Mittelteil dieser Vorrunde die Mannschaften kommen, wo du dann Gleichgewicht im Spielaufbau brauchst und Bremen nicht mitspielt, weil sie es irgendwie vielleicht auch nach 6 Wochen verlernt haben oder nicht wussten mehr, wie du den Ball jetzt einfach auch mit Überzahl in der gegnerischen Hälfte hältst, was sie ja einfach auch unter Nuri von Spieltag 5 bis Spieltag, weiß ich nicht, 9, 10, wie lange der da war, nicht gemacht haben, so dann ist auch, ich meine, jeder hat mal gekickt, dann wird das Selbstbewusstsein und so 1000 Kleinigkeiten. Und es gibt so einen Schuss in der ersten Hälfte bei Bremen von Bargfrede, wo Kruse ihm das Ding in die Mitte legt. Da hast du richtig noch Unsicherheit gemerkt, wie er so Bargfrede immer noch fast überrascht war durch das Gefühl, dass er am 16er einen Ball kriegt und draufschießt und halt noch nicht dieses Selbstbewusstsein hat, das auf der anderen Seite Mannschaften, die du beschrieben hast, dann einfach haben, um dann die Punkte zu sammeln. Es war ein super, ich glaube, ein Knotenlöser, denn da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich habe mir natürlich die Mannschaft angeguckt. Klar habe ich eine Bremer Brille, aber ich finde, der Kader ist nicht Platz 17 in der Bundesliga, zumindest nicht in der ersten 13.
Das glaube ich auch nicht.
Und wenn die alle mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben, dann läuft das auch. Das Problem ist halt jetzt das Programm, das jetzt kommt. Ne?
In Leipzig, hatte ich falsch gesagt, in
Leverkusen, in Dortmund, zu Hause gegen Stuttgart und Mainz, dann ist noch Pokal und dann geht es ja mit der Rückserie schon wieder los. In Hoffenheim oder gegen Bayern in irgendwie sowas, Hertha, Schalke. Also du hast jetzt in den nächsten 9 Spielen hast du 7-mal von oben.
Wobei ihr gegen Dortmund ja Favorit seid und damit möchte ich direkt überleiten zum nächsten Spiel.
Das ist der Hammer heute, weil die Überleitungen sind.
Wahnsinn, ich passe mich selber an, deswegen, das ist verrückt. Dortmund, von einem Verein, der aus der Asche sich erhoben hat, zu einem Verein, der bald wieder auf rote Erde auf Asche spielt.
Das ist sehr gut.
Borussia Dortmund. Furios gestartet in die Saison, um das nochmal kurz zusammenzufassen, eine kleine Herleitung für dich zu bauen. Furios gestartet, Tabellenführer, fast schon als Meister, hochgeschrieben von vielen. Und dann kommt dieser brutale Sturz. Und zwar verliert Dortmund nicht mehr, wie es auch von dir anfangs prognostiziert wurde, gegen große Mannschaften, wo du gesagt hast, ob das System Bosch auch gegen einen Madrid, gegen einen Tottenham oder Bayern funktioniert, wird sich zeigen müssen, sondern man verliert auch gegen kleine Mannschaften in der Bundesliga. Und Bosch wird jetzt direkt auch angezählt. Es ist von 2 Spielen die Rede, die der noch quasi auf Bewährung hat.
Ja, sagst du, es ist, wie Bild hat geschrieben, dass wenn er jetzt nicht die beiden Spiele gegen Tottenham und gegen Schalke gewinnt, oder da ein klarer Aufwärtstrend zu sehen ist, dass er dann gehen
muss. Dann muss er gehen.
Das schreibt die Bild.
Die Bild ist ja oft gut informiert, es sei denn, sie spricht mit Max Kruse. Von daher, in Sportsachen sind sie oft nah dran. Nicht immer, aber manchmal.
Es klingt nicht aus der Welt gegriffen, sagen wir
es so. Es klingt nicht aus der Welt gegriffen. Es ist allerdings auch jetzt, sage ich mal, nicht die innovativste Schreibe, wenn man einen Trainer nach der Bilanz quasi so ein bisschen in Frage stellt. Da fragt sich immer nur, wer ist der Erste, der es schreibt. Aber dass man es denkt, also alle denken es ja schon
längst. Wobei, das war halt, sie damals so suggeriert, als ob es interner wäre.
Ja, könnte natürlich sein. Also, das heißt, Dortmund ist krass in der Krise und jetzt verliert man auch gegen Stuttgart. Und zwar gar nicht mal so unverdient, dieser Sieg für Stuttgart. Die sind ja auch sehr heimstark. Woran liegt's? Was läuft gerade falsch bei Dortmund?
Hast du ein bisschen das Gefühl, dass wir diese Sendung irgendwie so Murmeltiertag ist jede Woche?
Ja.
Weil die Bundesliga macht ja irgendwie jede Woche dieselben Themen.
Ja,
weil wir reden jetzt schon wieder über Dortmund, was ja nicht das Schlimme ist, aber wenn ich jetzt die Spiele angucke, ist das das große Thema. Aber obwohl sich da halt nichts verändert hat.
Naja,
ich könnte ja jetzt
denselben
Monolog halten, was die Probleme des Systems von Bosch sind, den ich hier schon 4-mal gehalten habe.
Es ändert sich ja halt nichts.
Du unterstellst den Leuten, die alle zugeballert werden mit Videos, mit Tweets, mit Artikeln und Fernsehsendungen, die können sich doch nichts merken.
Glaubst du nicht, dass irgendjemand da draußen noch weiß, was wir vor 7 Tagen gesprochen
haben?
Das weiß ja ich nicht mal.
Die Tatsache ist doch einfach, dass sich offensichtlich ja nichts ändert.
Ja, das ist ja die Tatsache. Es ändert sich ja nichts. Es hat sich ein bisschen was geändert. Götze hat ein bisschen tiefer gespielt, hat sich seinem Manndecker entzogen. Er hat das in der ersten Halbzeit ein ziemlich geiles Spiel gemacht. Dann stellt in der zweiten Halbzeit Stuttgart um, lenkt das Spiel zu Schmelzer, den ich toll finde, viele Qualitäten hat, ist aber kein Mann, den du im Spielaufbau den entscheidenden Pass spielen haben willst. Den willst du eigentlich weiter vorne reinbringen, mit Dynamik, dass er dann im letzten Drittel in Einsatz kommt. Aber da hat er dann viel auf den Spielaufbau machen müssen und da sind sie dann zusammengebrochen. Aber es ist halt jede Woche wieder dasselbe. Wir reden halt jede Woche wieder über
Aber es muss ja irgendeinen Schlüssel geben, der vielleicht auch gar nicht so viel mit dem System zu tun hat. Ich habe mich nämlich gefragt, als er Aubameyang wegen einer Viertelstunde zu spät oder was auch immer
Er hat der Reporter mit in die internen Bereiche
Ja, gut, aber trotzdem wirkt es Okay, nicht gut.
Das war ein anderer Grund, ja.
Aber trotzdem wirkt es im Gesamtpaket so recht unsouverän.
Es wirkt zittrig. Es wirkt irgendwie, als wenn da angespannt
ist. Und wenn ich mir das angucke, wenn sie mit 5 Siegen und einem Unentschieden in die Saison starten und ich auch schon damals hier Jubelarien darauf gestartet habe, dass wir endlich mal Dreikampf um die Meisterschaft haben und er danach einen Unentschieden und 4 Niederlagen holt, dann kann es nicht am Kader und nicht am System liegen.
Es liegt nicht bei den Gegnern. Doch, also wenn du dann halt ein System hast und das durchziehen willst und dann halt das System erst nicht funktioniert, weil die Gegner eine Taktik dagegen haben. Stuttgart war jetzt der dritte Gegner, der mit derselben Taktik gespielt hat. Manndeckung im Mittelfeld von Dortmund rausdecken, Spielaufbau so auf die Außenverteidiger lenken, dass die keine Anspielstationen haben. So, das war jetzt zum dritten Mal hintereinander dieselbe Taktik. Und dann kommt halt noch hinzu, dass du eine Mannschaft hast, die das System, was du glauben musst, wo du es halt umsetzen musst, dass sie das nicht perfekt umsetzt. Womit ich jetzt gar nicht jetzt sagen will, die glauben nicht am Trainer oder sowas, steht mir nicht zu. Aber im Fußball ist es halt so, wenn du auf dem Platz nachdenkst, ist vorbei. So. Auf dem Niveau, wenn du halt dann anfangen musst zu denken, was tue ich, ist vorbei. Und wenn du jetzt mal wirklich darauf achtest, in diesen Pressing-Situationen, in die Dortmund ja gehen will und gehen muss, dann. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wenn du in diese Pressing-Situation gehen willst und gehen musst und dann noch im Kopf nachdenkst, dann kommst du nicht rein. Und das siehst du halt auf dem Feld, weil die sich unglaublich stark auf den Ball orientieren. Es gibt 10, da gucken alle Spieler auf den Ball. Und das darf halt nicht sein. Du brauchst halt als Orientierungspunkt andere Punkte. Und das hast du halt, wenn du halt selber aktiv bleibst und wenn du selber im System bleibst. Aber wenn du halt dann wirklich Angst hast, schon fast, dann guckst du halt automatisch auf den Ball und guckst, was passiert da gerade, weil du dich sehr passiv verhältst.
Aber wir reden hier von Problemen, die wir beide von unseren Mannschaften aus jedem Spiel kennen, weil sie einfach auch teilweise ein bisschen limitiert sind. Mhm. Aber da reden wir von Talenten, die teilweise für 30, 40, 50 Millionen bei jedem Spitzenclub gehandelt werden, die nach deiner Aussage ja, sei es, dass es der Trainer so starr das Korsett hält, dann ist er das Problem und dann muss er weg, oder aber nicht intelligent genug sind, das Spiel zu lesen. Und das würde ich doch so einer Mannschaft wie Dortmund allein schon von der Grundqualität des Kaders erwarten.
Ich weiß nicht, wir haben es ja schon besser umgesetzt, das ist das Problem. Es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, die Spieler verstehen das System nicht, weil du hast ja schon am Anfang der Saison teilweise gesehen in der Entwicklung, dass sie es halt ganz gut hinbekommen haben.
So. Ja, aber jetzt sagst du ja gerade selber, es war jetzt das dritte Mal hintereinander, dass die gleiche Antwort des Gegners, man könnte sagen, das System ist entschlüsselt worden und dann muss man das System ja dementsprechend justieren. Ist ja wie bei Star Trek, wenn die Borg sich an die Phaser-Frequenz anpassen, dann muss man sie modifizieren, damit sie wieder durchkommen. Und dieses Modifizieren dieser Phaser-Bänke, das ist halt dem Bosch offensichtlich nicht gelungen.
Du hast was Einmaliges geschafft, du hast es geschafft, dass ich hier nur wieder zweitgrößte Nerd klinge dieser Sendung. Ja, das ist wahr einerseits, andererseits ist das halt Boschs Weg. Ich wage mich, das nicht zu kritisieren, weil wenn du halt natürlich ein System hast und das funktioniert perfekt, dann ist es halt auch okay, dann ist es halt auch schwer zu entschlüsseln. So. Aber er ist halt so ein Trainer, der halt da sehr fixiert auf sein Ding ist. Das macht es halt momentan so ein bisschen schwierig.
Dann stelle ich nochmal eine Frage. Du hast auch, glaube ich, auch mal einen längeren Artikel oder eine längere Recherche um ihn gemacht, ne? Oder war
das nicht so? Ja, das stimmt.
Genau. Würdest du auch sagen, dass wenn man jetzt Trainer von Ajax Amsterdam ist und in der Europa League mitspielt, dann hast du da unter der Woche immer einen neuen Gegner, die sind ein bisschen überrascht von dir, das heißt, du hast zwei Spiele, in denen du quasi auch große Mannschaften überraschen kannst, die holländische Liga an sich aber nicht stark genug ist, dass du genau das, was du machst, diesen Plan kannst du durchhalten, weil jetzt, wenn wir mal von Stärkepunkten reden, du wahrscheinlich eine sehr starke Stärkemannschaft hast und der Rest der Liga halt kacke. In der Bundesliga geht das aber nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube, da überschätze die Bundesliga einerseits, weil die holländische Liga ist nicht so schlecht. Zwar individuell, aber taktisch ist die jetzt nicht so weit weg, dass man sagen kann. 4-3-3 halt, ne? Ja, gut. Nee, das stimmt nicht. Das ist so ein Klischee. Da gibt es schon ein paar Leute, die was anderes machen. Das Ding ist, es hat halt bei Ajax Amsterdam besser geklappt, weil es halt auch besser zum Kader gepasst hat. Mhm. Ich meine, die hat ja jetzt im Sturm, das sage ich seit Wochen, Aubameyang passt nicht in diese Rolle, die er haben will. Weil wenn du den Aufbau so über die Außenverteidiger machst und wenn du es halt wirklich wie Bosch machen willst, dann darfst du eigentlich nicht übers Mittelfeld spielen, sondern musst halt direkt den Pass zum Stürmer und der legt den dann quer. Da bräuchst du eigentlich einen anderen Stürmer für.
Deswegen will er auch Aubameyang nicht gehen, ne, oder?
Deswegen, Aubameyang macht das eigentlich nicht, aber er schießt halt Tore, deswegen kannst du ihn schlecht rausnehmen. Und jetzt bringt er aber dann Schürrle im Sturm, der das ja auch nicht kann eigentlich. Das hat mich so gewundert, dass er dann plötzlich Schürrle im Sturm aufstellt, der das ja auch nicht im Endeffekt kann.
Aber Philipp saß ja auch oft draußen jetzt zuletzt.
Der hat jetzt aber gespielt wieder.
Ja, weil er vom Flügel weil Pulisic herkommt, gefehlt hat und weil Aubameyang gefehlt hat.
Ich würde dann mal Alexander Isak gern sehen. Der kann das, glaube ich, besser, aber das ist wieder ein anderes Thema.
Der ist noch zu jung.
Ja, aber irgendwas musst du halt machen dann als Bosch.
Man kann als Bundesligisten keinen 17-Jährigen aufs Feld schicken.
Nee, ist auch Quatsch, ist absurd.
Es sei denn, man ist verzweifelt.
Ja, nein. Aber
halt, Marc wird wieder gestiegen am Wochenende.
Es ist, entweder kann jetzt die Mannschaft das annehmen und dann vielleicht besser umsetzen, vielleicht. Aber mir fehlt auch die Fantasie mittlerweile. Das stimmt.
Ja, aber ich bin mal gespannt. Also ich glaube, der wird nicht die Winterpause erleben.
Es ist super nervig für mich persönlich einfach.
Warum? Weil du deinen Artikel immer neu schreiben musst, oder?
Ja, ich habe ja ein Buch. Ich habe ja mein Buch Zeit, um ein bisschen Werbung zu machen. Zeit der Strategen habe ich ja verschiedene Trainer vorgestellt und eigentlich ist Bosch, das Kapitel ist fertig. Es ist sehr schön geworden, aber es ist halt komplett witzlos. Ja. Das reinzunehmen, wenn er jetzt. Eigentlich ist es witzlos, das Kapitel reinzunehmen, aber es ist gut.
Ja, aber dann ergänzt es doch einfach. Mach's doch so wie Nico und sagst am Ende noch, und all das stimmt nicht. All das ist nie passiert.
Ey, aber ganz ehrlich, kannst du das nicht emotional nachvollziehen?
Ja, natürlich.
Das war überragend. Ich sitze und dann denke ich mir, ah nee, schaffe ich nicht, scheißegal. Aber sie machen es auch ohne mich. Sie denken ja, ich bin da.
Ja. Ja. Also dein Spirit ist angekommen,
auf jeden Fall. Aber Psychologie wird auch Bosch, glaube ich, nicht helfen. Der muss was machen.
Ja, und ein Wort vielleicht noch zu Stuttgart. Die haben ihre Heimstärke zementiert. Und so sagst du ja, hast gerade schon so mit einem Satz angedeutet, sie haben das Gleiche gemacht wie jetzt Hannover auch oder so. Extreme Manndeckung. Mhm. War das jetzt in irgendeiner Form auch noch mehr, was Stuttgart entgegenzusetzen hatte, oder war das eine Kopie dessen, was andere schon gemacht haben?
Tatsächlich ist es nicht so gut aufgegangen in der ersten Halbzeit. Da hatte Dortmund ja auch Chancen, weil sie halt mit Götze da sich dem Ganzen
ganz gutes Spiel gemacht hat. Ne?
Der hat ein sehr gutes Spiel gemacht, fand ich sogar. Da haben sie sich geschafft, dass sie sich ein bisschen der Manndeckung entziehen. Aber nach der Pause haben sie sich so ein bisschen angepasst. Das fand ich gut. Ich fand das gut, dieses Spiel in die Spitze, was sie auch gezeigt haben. Sie hatten ja dann auch viele Chancen. Haben wirklich einige Spieler, die da den Unterschied machen können mittlerweile. Asano hat, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht. Njoa auch die Innenverteidigung ist sehr stark gewesen, hat er jeden Kopfball weggemacht. Pavard ist ein großartiger Kicker, der halt einen tollen Fuß hat, ein tolles Zweikampfverhalten hat. Das ist halt schon eine schöne Mannschaft auch, die da spielt. Also das hat schon alles Hand und Fuß, was die gemacht haben.
Ja. Zwei Punkte habe ich noch. Der erste ist das Stuttgarter Trikot. Da kann ich mal als Hip-Hopper wieder ein bisschen was zu erzählen. Nusil im Elf. Das Hip-Hop-Büro aus Stuttgart hat zusammen mit dem VfB Stuttgart, die sind auf die zugekommen, so ein Trikot entworfen. Wir sind Stuttgarter, Design von den 0711ern. Und ausgerechnet mit dem schlagen sie Borussia Dortmund. Das war für die halt ein super Punkt. Und zu Bosch noch. Ich glaube, er wird dann der nächste Trainer, der an einem Derby scheitert und wahrscheinlich deswegen dann fliegen wird, wenn es gegen Schalke geht, um dir eine Überleitung zu bauen.
Muss ich mal gucken, wie sieht das, meinst du das Trikot hier?
Ja, dann können wir direkt über, da ist das Trikot, was du meinst.
Ich zeig's nur einmal hier.
So. Das schwarze, genau. Dieses leicht flecktarnige. Mhm. Ganz schick eigentlich. Ja, das ist sehr modisch mit diesem Camouflage.
Ich glaube, da haben sich ein paar auch aufgeregt, kann das sein?
Ja, Fans. Ja. Ja, bestimmt. Aber warum sollte man sich auch nicht aufregen? Irgendwas gibt's immer.
Darf man eigentlich mit echtem Camouflage spielen? Also so mit grün, braunem Camouflage?
Ja, also wenn man SSC Neapel ist, dann ja.
Die machen es, glaube ich, auch mit nicht für den Pinken. Gegner, ist das nicht für den Gegner irgendwie auch unfair, weil dann sieht man die alle,
die Gegenspieler? Neapel?
Die hatten doch immer so, die hatten ganz absurde Camouflagefarben schon, Neapel.
Ja, gut, aber die hatten ja keine richtige Camouflage. Ich weiß nicht, ob du das darfst, wenn du das nicht erkennen darfst.
Oder?
Ich weiß nicht, ob das. Die müssen ja abgenommen werden, die Trikots auch vom Verband.
Ja, Mikrofon. Das man weiß es nicht. Nun gut, ich möchte deine Überleitung nicht unvollendet lassen. Deswegen gehen wir jetzt rüber zum nächsten Spiel, Schalke. Und das ist echt spannend, weil dieses Derby steht da unter einem ganz interessanten Stern dieses Jahr. Man hat Dortmund, die unverhofft in die Krise rutschen. Und du hast Schalke, die unverhofft in einen Höhenflug kommen. Der Name Tedesco spielt da natürlich eine große Rolle, der neue Trainer von Schalke. Man ist auf einmal, glaube ich, auf Platz 3 oder was? 2, 3? Wo ist man?
2.
2?
2.
Wahnsinn. Und damit hat man nicht so wirklich rechnen können. Was macht denn Schalke besser als Dortmund?
Viel. Ich habe letzte Woche Tedesco getroffen, tatsächlich.
Oh, deswegen macht Schalke.
Deswegen machen die seitdem
ich ihm ein paar Tipps gegeben habe,
ist er Dings, ist er großer.
Hast du sein Kapitel über Bosch mitgebracht?
Nee, aber der ist schon, ich habe ihn getroffen, ist ein sehr netter Mensch, also kam sehr nett rüber, war eine Interviewsituation, Pressesprecher dabei, da kommst du jetzt nicht so ins Reden rein. Ich habe schon das Gefühl, dass der ein, ich will es jetzt nicht falsch sagen, weil das ein Wort, der leider negativ verhaftet ist, aber ich glaube, die Zuschauer von Rocket Beans verstehen es, der ist ein echter Nerd.
Das ist doch nicht negativ.
Nee, aber für. Ich weiß nicht, ob er damit einverstanden wäre, wenn ich ihn hier in der Runde nicht. Ja. Ich glaube, wenn ich ihm das jetzt sagen würde, dass ich ihn hier als Nerd betitelt habe, würde das, glaube ich, nicht so toll
werden. Ja, aber das ist ja sein Problem, wenn er Komplimente nicht richtig verstehen kann. Ja, ist doch so.
Aber der ist dann schon, wenn du mal den noch was taktisch angesprochen hast, dann ist er da voll drauf eingestiegen, hat dann Erklärungen gemacht und war dann halt richtig in seinem Element und hat dann auch so Sachen gesagt, dass er halt auch natürlich Spielverlagerungen liest und dass er das auch kennt natürlich und dass er auch da das nutzt, um sich, also er meint, dass es nicht alles war, aber manchmal kriegst du halt schon so eine Anregung dadurch.
Ja. Das war auch ein ganz nettes Feedback eigentlich, oder? Eigentlich schreibt ihr Quatsch, aber das ist manchmal ganz nett.
Ja, oder? Ab und zu meint er, fehlt halt der Einblick. Hat er auch recht. Ab und zu musst du ja ins Blaue raten, Taktik. Ja. So, und dann so, naja, gut.
Aber spannend.
Spannend, auf jeden Fall war ein netter Typ, aber war ein totaler Nerd halt, so wirklich in dem positivsten Sinne, dass der halt da wirklich auf kleinste Details achtet und wir hatten dann eine Szene mitgebracht und haben ihm die gezeigt und da haben wir dann halt auch, welcher Spieler wann rausrückt im Pressing. Und dann haben wir ihn halt ganz offen gefragt, ist das abgesprochen? Und dann meint er, ja, wir machen das kleinteilig, sprechen wir das ab, wer wann rausrücken muss. So. Das sind halt so kleine Sachen und das merkst du halt, dass die defensiv sehr organisiert sind. Ich habe so an der Taktiktafel das System einmal abgebildet. Aber das System gibt es halt nicht so wieder, weil es kommt hier wirklich auf die Ausführung auf dem Platz an. Also wir haben jetzt am Wochenende so ein 5-3-2 gespielt. Und bei so einem System sind die Außenverteidiger immer sehr flexibel. Die kannst du hier auch hochschieben. Dann wird da halt 3-4-3 draus. Mhm. Aber was die halt wirklich machen, ist halt Abstände halten und das Ding kompakt halten. Die kriegen es halt wirklich hin, dass die drei hier vorne wirklich so eng spielen, dass du halt dann halt wirklich kaum Raum für den Gegner ist, der das dann bespielen kann. Dass halt wirklich die Abstände gehalten werden und dass dann halt im richtigen Moment die Spieler rausrücken und draufgehen. Und wenn es dann offensiv wird, dann schwärmen die halt aus und das funktioniert halt sehr schnell. Also die haben einen sehr guten Rhythmus drin, ohne dabei jetzt super auf Konter zu spielen, sondern auch den Ball zu sichern, aber halt auch, dass dann Caligiuri, den ich am Wochenende sehr stark fand, dass der dann nach vorne geht hier und rausrückt, dass dann der Kone Bianca ein bisschen weiter zurückgeht, die Santo dann dafür so ein bisschen nach vorne reingeht. Also die sind da sehr beweglich, aber dann auch, wenn der Ball verloren geht, sind die sofort wieder in diese Ordnung drin. Und damit können die den Gegner super nerven. Die sind das Team, das die wenigsten Torschüsse zulässt in der gesamten Liga. Weniger als Bayern, weniger als Leipzig. Niemand lässt so wenige Torschüsse zu. Hamburger hat da, glaube ich, einen Schuss aufs Tor am Wochenende.
Da kommen wir gleich zu. Ja. Wir machen ein bisschen Werbung. Und wenn die Werbung vorbei ist, dann darf ich auch ein bisschen was dazu sagen. Denn Schalke hatte ja einen Gegner am Wochenende. Ja. Und der hieß Hamburger Sportverein. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlichst willkommen zurück, liebe Freunde des Fußballs bei Bundesliga. Wir waren gerade dabei, Schalke taktisch kompetent auseinanderzunehmen. Jetzt folgt das emotionale Auseinandernehmen des Gegners, nämlich dem HSV, der 2:0 verloren hat. Wir haben noch gar nicht so viel über das Spiel, über das Ergebnis geredet, ein bisschen taktisch. Aber das, was du gesagt hast, kann ich sehr bestätigen. Es war ein Spiel ohne große Höhepunkte. Schalke hat es verstanden, den HSV vom Tor wegzuhalten und viele Chancen haben sie nicht zugelassen. Auf der anderen Seite war Schalke aber auch nicht besonders gefährlich, muss man sagen. Sie waren effizient Das Spiel hätte auch 0-0 ausgehen können und das wäre völlig in Ordnung gewesen in meiner Wahrnehmung. Man muss ja auch bedenken, Schalke hat zu Hause gespielt und der HSV war jetzt nicht wesentlich schlechter als Schalke. Also vielleicht weniger clever in einigen Szenen. So zum Beispiel vor dem 1-0, als ich glaube, was Konoplyanka einen Strafschuss rausholt und Dietmar Hamann hat es dann auch in der Halbzeitpause gesagt, er stellt eigentlich nur das Bein nach rechts in den Laufweg von Gideon Jung rein und der rennt ihn um. Es sah sehr plump aus, sehr ein bisschen ungeschickt im Strafraum, zumal Konoplyanka da vorher auch an Aaron Hunt und wer war es, Diekmeyer, keine Ahnung, vorbeiläuft und man sich denkt so, hey, will irgendjemand nochmal irgendwie irgendwas machen jetzt oder läuft jetzt irgendwie ins Tor rein oder was? Und das dann, wenn du dann 1-0 in dieser Saison zumindest auf Schalke zurückliegst, letztes Jahr zum Ende hin war es ja schon mal so, da hat er vorhin noch das 1-1 gemacht. Aber wenn du dieses Jahr auf Schalke 1-0 zurückliegst, ist es halt wesentlich schwieriger, nochmal zurückzukommen. Und dementsprechend hat sich das so abgearbeitet bei cleveren Schalkern und man hat dann noch eine riesen Chance gehabt durch Aaron Hunt. Wunderschön durchgesteckt von Arp. Und der streichelte dann den Außenpfosten. Da wäre mehr drin gewesen. Das hätte das 1-1 sein können. Und das wäre auch, finde ich, ein faires Ergebnis gewesen. Und so hat dann Schalke kurz vor Schluss dann noch das entscheidende 2-0 gemacht. Was lachst du?
Ach, ich fand schon, dass das am Ende haben wir auch nicht wirklich viele.
Also viele. Nö, hatten sie auch nicht. Aber Schalke auch nicht. Und 2-0 finde ich schon, es ist okay, es ist völlig in Ordnung, es ist jetzt nicht unverdient oder so, aber es war jetzt auch nicht so eindeutig, fand ich.
Der Hamann hat auch danach das super als gut geölte Maschinerie beschrieben und ich finde, das bringt Schalke so super auf den Punkt. Und also für mich ist es eigentlich total unattraktiv, aber so spielen die schon immer, nur dieses Jahr funktioniert ein Rädchen in das andere und wie du es im System da beschrieben hast. Und dann ist es für einen HSV, glaube ich, das auf der anderen Seite ja genauso. Diese Rede haben wir auch schon, also ich ein paar Mal gehalten, du ein paar Mal gehalten. Man war nicht viel schlechter, das sagt Gisdol auch jede Woche. Und trotzdem fehlt, glaube ich, zu diesen Mannschaften einfach noch ein Fünkchen.
Definitiv fehlt da noch was. Du siehst ja auch beim HSV, wie da an den Aufstellungen herumgedoktert wird, auch in dem Versuch, dann irgendwie nochmal was zu erreichen. Ein Ito hat von Anfang an gespielt, der wurde vor der Halbzeit ausgewechselt. Also der hat Gisdol überhaupt nicht gefallen. Der ist halt so eine freie Radikale. Der kann mal einfach richtig dir helfen und geile Aktionen haben. Der kann aber auch defensiv einfach komplett die Mannschaft reinreißen.
Aber Arp ist eine Granate.
Arp ist nicht nur jetzt, hier Jugend muss reingepumpt werden, um irgendwie die Stimmung gut zu machen oder whatever. Fiete Arp ist der talentierteste Spieler, den ich seit langem echt in Hamburg gesehen habe. Und man sieht das immer in den Momenten, wo er im Strafraum an den Ball kommt. So, wie geschmeidig und schnell der sich da durchwieselt und zum Abschluss kommt. Das kann kein anderer HSV-Spieler. Und wenn der Junge sich weiterentwickelt und körperlich auch noch vielleicht ein bisschen robuster wird, der wird absolut seinen Weg gehen. Also
der hat gar nicht auf dem Bierdeckel quasi den Ball kontrollieren. Das ist so wichtig heutzutage.
Stark, ne? Ja,
das
diese
ist
so zwei, drei Szenen. Ja.
Alter Schwede.
Und da stehen immer zwei, drei Leute um den rum und er schafft es irgendwie trotzdem, sich dadurch zu. Und er hat auch Überblick, als er dann Aaron Hunt bedient hat. Hält den Ball in dem Moment, wo Aaron Hunt quasi in die Gasse geht, kommt perfekt der Ball durchgesteckt. Und das sind so Qualitäten, auch wenn es jetzt vielleicht drei Szenen waren in dem Spiel, die so herausstechen, aber es sind drei mehr, als andere zustande bekommen. Und man muss auch mal sehen, mit wem er zusammenspielt. Ne? Er hat jetzt nicht die überragenden Partner, also weißt du, er ist Giovane Elber ohne Balakov und Bobic sozusagen. Und er hat trotzdem seine Momente, also der Junge ist echt stark und ich hoffe mir, dass der beim HSV bleibt und dass er nicht verheizt wird. Dann wird er echt eine Menge Spaß machen.
Ich habe drei Punkte zu dem Spiel. Der erste ist Arp. Ich bin echt auch beeindruckt und ich bin gespannt, ob sie den halten können. Aber auch, ich meine, der läuft ja immer noch nach WM und so und auf so einer Euphoriewelle, macht tolle Spiele. Ich bin mal gespannt, wie der durch das erste Loch kommen wird. So, wann immer das kommen wird, irgendwann kennen sie ihn, irgendwann stellen sie ihm einen auf die Füße und dann mal gucken, wie er das übersteht. Aber mit dem wirst du noch sehr, sehr viel Freude haben, glaube ich, je nachdem, wie lange er bleibt.
Ja, ich hoffe, dass er lange bleibt. Sie geben ihm jetzt auch viel Spielzeit, eben, um mir auch zu zeigen, Junge, bei uns kannst du dich entwickeln. Und der ist Hamburger durch und durch und ich nehme ihm auch ab, dass er Bock auf den HSV hat. Der ist nämlich kein Söldner. Selbst wenn er irgendwie wechselt oder so, der Typ ist seit er Kind ist beim HSV. Und ich glaube dem auch, dass der Bock hat. Der stand da in der Nordkurve als Fan und so. Also ich glaube schon, dass der dem Verein auch authentisch verbunden ist. Aber gut, wenn irgendwann, was es sich kommt, irgendwie Barcelona oder Arsenal London und bietet dem 20 Millionen im Jahr so, dann muss auch, also verstehe ich schon, dass das auch einen Wert hat.
Ich habe aber zwei andere Punkte am Spiel, die mich, also das ist jetzt auch gar nicht so, soll jetzt gar nicht so hämisch HSV-seitig sein. Mhm, so Situation, Situation, die ich, guck mal, die liegen 1-0 hinten und Kostic wird ausgewechselt und weil der Kommentator auch so darauf rumgedruckt hat bei Sky und der geht über den Platz so raus.
Ja, ja.
Die Szene, also ich frage mich nur, ist das ein Kopfding von Kostic? Darf man das nicht überbewerten? Oder ist es einfach Quatsch? Und das zweite habe ich mit Mavrai, der bei dem, deswegen kriegst du eine Karte wieder, ich wollte die ganze Zeit diese Karte einmal hochhalten, der bei dem 2-0 von Caligiuri, ich finde den entscheidenden Zweikampf vor dem 16er verliert, weil er nicht, weil er halbherzig dahin geht. Und dann, und das war das Schlimme, was ich fand, diese Rückwärtsbewegung. Wieder in seine Position, in der Viererkette.
Phlegmatisch.
Ja, phlegmatisch. Und da dann das entscheidende Element ist, das fehlt, bevor dann das Ding rübergespielt wird und Burgstaller das 2-0 macht. Ja. Das sind so diese Kleinigkeiten, die habe ich bei Bremen auch schon ein paar Mal gesehen, aber die mir fehlen und die mich persönlich auch als, also mich als Fan würden die sauer machen. Macht dich das sauer?
Ja, mich macht vieles sauer, aber es, ich
kann solche
jetzt,
Dinge.
Ja, ey, wenn mich alles sauer machen würde, dann wäre ich eine Zitrone und kein Mensch mehr, was der HSV macht.
Das ist bescheuert.
Ich kann nicht mehr alles.
Beantworte doch meine Frage, weil hast du ein Problem mit Mavrai oder nicht?
Ich habe kein persönliches Problem mit ihm.
Ja, aber sportlich!
Ich habe kein persönliches Problem, kein sportliches Problem mit ihm, aber die Abwehr des HSV besteht aus Papadopoulos.
So. Ey, und der muss eigentlich, weiß ich nicht, nach 30 Minuten mit Rot runter, so wie der sich da aufführt, wie so ein.
Meinst du die Szene da mit Meier oder
was? Hat er nichts mit zu tun.
Oh, come on, der Meier, ey. Nee, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt voll. Hör mir mal zu, mein Freund.
Ja, pass doch auf.
Und dann zweite Szene,
ein paar Minuten später, wo er zieht.
Ja, wie
der muss runter, gelb runter.
Der muss gelb runter. Weißt du, wer mit gelb rot runter muss? Ist Embolo. Der gelb vorbelastet, der so eine fucking Schwalbe macht.
Ja, von mir aus.
Ja, dann muss auch mitgehen. Warum sagst du das nicht? Warum immer die Sachen, die gegen den HSV sind?
Und ich werde das Fan
werden, Mann. Und er ist so eine fucking St. Pauli-Kappe auf, um mich zu provozieren. Weißt du was? Bei dieser Szene mit Max Meyer, das ist so eine
Schauspielerei.
Wenn Papadopoulos das macht, dann spottet das komplette Internet. Es gibt Photoshop-Battles. Ich habe meine komplette Twitter-Timeline ist voll mit Häme, weil Papadopoulos eine dumme Schwalbe macht. Fucking Max Meyer fällt hin wie der sterbende Schwan und wälzt sich am Boden, als wenn er fast tot ist. Er ist dem Tode so nahe.
Hey, und das war nicht ohne.
Es war lächerlich. Das war lächerlich, was Gideon Jung hat ihn so ein bisschen angetügert. Aua. Und der Mann, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als seinen Oberkörper zu stehen im fucking Privatfitnessraum von Schalke 04, wo Hanteln mit seinem Namen rumstehen. Der Typ fällt um wie ein laues Lüftchen und wälzt sich am Boden. Und natürlich fuckst du dich dann ab als Gegenspieler und sagst dem Typ, er soll aufstehen. Und du kommst mir jetzt mit Papadopoulos! Was soll denn das?
Tobi sagt auch mal was.
Ich weiß gar nicht, worauf ihr euch bezieht. Ich finde das nur witzig. Ich
hab keine Ahnung. Ist doch so. Weil ich immer dieses Notorische, immer, wenn der HSV Angriffsfläche bietet, nämlich lieber das, auch wenn links und rechts noch andere Möglichkeiten sind.
Aber Köln tut mir ein bisschen leid.
Ja, Köln ist außerhalb und dann sind wir beim nächsten Spiel.
Das ist genau das, aber das ist lustig, also genau das, was ich in der Werbepause gesagt habe. Weil Köln spielt kompletten Müll, kompletten Mist. Also es ist nicht böse gemeint, Köln. Aber
die Kappe habe ich übrigens extra aufgesetzt heute für dich.
Ja, das weiß ich. Das ist eigentlich das erste Mal.
Köln hat halt Pech gehabt. Okay, Pech gehabt. Aber die kriegen halt keine Torchance hin so. Seit mehreren Spielen schon. Ein paar Torchancen schon, okay. Aber haben halt sehr viele offensive Probleme. Haben Cordoba gekauft für was? 17 Millionen. Der, glaube ich, auch noch keine einzige Torchance hat in dieser Saison so gefühlt. Und die kriegen keine Häme ab. Und der HSV, der macht da irgendwas. Und
ja, aber das sieht, weil es bei denen so dilettantisch aussieht, dass es das eher schon Mitleid ist. Also ich meine, das ist, also da schreit doch jemand nach zweiter Liga. Und ich weiß nicht warum. Das liegt doch, glaube ich, auch in der Kölner Mentalität, so wie ich die bisher kennengelernt habe über die Jahre, was diesen Verein angeht. Entweder ist man im Prinzip im Meisterschaftsrennen oder man ist schon abgestiegen. Und diese Saison ist man halt wieder schon abgestiegen. Und wir reden ja von bescheuerten 6 Punkten. Die brauchen nur noch eine ganz gute Rückserie spielen und dann kriegen sie es hin. Wenn die allerdings mit 2 Punkten in die Winterpause gehen, dann kannst du echt schon.
Also ich habe jetzt ein bisschen übertrieben natürlich, klar. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass die
jetzt relativieren nicht wieder.
Ich relativiere immer.
Nein,
doch, das ist mein relativieren Kern. Ist kacke. Doch. Also es war am Wochenende schon eine sehr doofe Ausgangslage. Erstens, weil das wieder so ein Spiel war, wo mit Mainz eine Mannschaft kam, die eigentlich sich gedacht hat, okay, 0-0 wäre auch ganz okay. Wir brauchen die Punkte nicht und Köln muss eigentlich gewinnen. Und da kannst du halt, für den Köln ist halt auf defensive Stabilität derzeit aus, auch verständlich, aber es bringt halt niemanden weiter. Das hast du dann spätestens gemerkt, als dann diese grässliche Fehlentscheidung kam des Videoschiedsrichters und dann einfach das 1-0 gefallen ist. Danach hat Köln halt aber keine Wege gefunden. Haben sie halt immer wieder auf links gespielt, ganz viele Flanken von Rausch. Als Bittenkorb dann kam, hat man dann diese linke Seite so ein bisschen forciert. Das hat halt nicht funktioniert. Und Gyurassi und Córdoba haben halt vorne keine Bälle bekommen. Da hat es halt auch nichts geholfen, als dann auch noch mit Pizarro noch ein Stürmer kam. Das war halt dann schon so. Ist halt schwierig. Natürlich, einerseits musst du defensiv irgendwie wieder, das ist der Wesenskern von Stöger und auch von dieser Mannschaft, dass du die Defensive stabilisiert bekommst. Aber die Liga ist halt momentan so, dass es fährt momentan niemand nach Köln, der unbedingt einen Sieg braucht. So. Aber Köln braucht halt unbedingt Siege. Die müssten halt eigentlich jetzt so einen Restart machen, wie Werder das gemacht hat. Halt einfach so sagen, okay, wir bringen jetzt wieder mehr Spieler vorm Ball, weil anders funktioniert es halt leider nicht in dieser Saison.
Ja, also ich
Ist jetzt mein Mikrofon im Arsch?
Ich hoffe nicht. Also zu Köln. Vielleicht, dass wir das Handmikrofon machen. Daher, ja, ist überhaupt kein Problem. So ein Ton ist auch echt nicht so einfach in den Griff zu kriegen. Man kennt das ja aus Ghost-Nachricht von Sam, wie viel Gefühl man auch für Ton braucht.
Hallo?
Hast du? Was wollte ich sagen? Sieht
man immer so aus wie so ein Schnulzensänger in einer abgetakelten Bar.
Überhaupt nicht. Was wollte ich sagen? Genau, Köln. Also ansetzen da, wo du angefangen hast. Man hat.
Mikrofon bitte weiterreißen.
Meint ihr das jetzt ernst oder ist das irgendwie eine Veralberung gerade?
Nee, ist keine Veralberung. Die Dinger sind irgendwie.
Na gut, die haben wohl nicht so viel Lust. Das kann ja mal passieren, das kann dem besten Ton mal passieren. Was wollte ich sagen? Ja, Köln. Letztes Jahr liefen die auch auf Optimum, hatten auch keine große Doppelbelastung und hatten einen Modest vorne, der alles getroffen hat. Ich habe den Modest ganz genau beobachtet, weil ich ihn bei Comunio hatte, der war ja meine Lebensversicherung. Und der hat ja wirklich alles getroffen. Wirklich, also jede Reingabe hat der direkt genommen und irgendwo reingeknallt. Und dann hatten die auf den Außen mit Risse und Bittencourt zwei Leute, die Modeste auch richtig gut einzusetzen wussten. So, die haben beide auch eine starke Saison gespielt. Und dann geht erstmal Modeste, den ziehst du da raus, der wird, also denkst, okay, 35 Millionen oder so eingenommen, den kannst du ja ersetzen. Was wurde von dem Geld gemacht? Es wurde Córdoba geholt und es wurde Horn geholt aus Wolfsburg für zusammengerechnet, glaube ich, so ungefähr 25 Millionen oder so. Und keiner von denen ist ein Faktor. Horn spielt nicht wirklich, oder wenn er spielt, ist jetzt auch nicht so der überragende Faktor. Und Córdoba hatte sehr viel Pech in den ersten Spielen. Hätte auch treffen können mit ein bisschen mehr Glück, dann hätte man die Geschichte anders erzählt. Aber er hatte eben nicht das Glück im Abschluss und hat sich dann schwer verletzt und wurde dann als Fehlankauf abgestempelt. Und ganz kurz, ne? Und dann kommt hinzu, dass Risse lange verletzt ist und auch Bittencourt schon lange verletzt war. Und auch andere Spieler, wie zum Beispiel der Kapitän Hector, verletzt sind. Und das sind alles Faktoren, die Köln eben nicht so kompensieren kann. Hinzu kommt diese Doppelbelastung mit dem Eurocup, was ein ganz komisches Ding ist, weil du bist in der Liga auf einmal voll das Sorgenkind. Gleichzeitig hast du aber diese Euphorie, dass du in Europa bist. Also die fahren nach Arsenal, London, wo 250.000 Kölner London auseinandernehmen, wie die Sun geschrieben hat. Und dann bist du total euphorisiert, dass du da spielst. Und dann kommst du zurück in den Liga-Alltag, kriegst auf die Schnauze und bist irgendwie gefühlt kurz vorm Abstieg. Und das ist eine ganz komische Situation in Köln. Dann geht der Manager Schmadtke, wo man überhaupt nicht so genau weiß, warum. Erst heißt es, okay, er will zurücktreten, um einen positiven Impuls zu setzen. Deswegen geht er von alleine. Dann kommt aber raus, er kriegt irgendwie 3,5 Millionen Euro Ablöse, wo ich mir denke, okay, entweder du gehst freiwillig, um einen Impuls zu setzen, oder du wirst gefeuert und kriegst Ablöse. Aber beides geht irgendwie nicht. Also das scheint mir auch eine Sprachregelung zu sein. Und dann nimmst du dir eben auch so ein bisschen die Patrone Stöger, weil vorher haben alle sich auf Stöger konzentriert und durch die Entmachtung von Schmadtke, das ist zumindest der Part, der funktioniert hat, wurde Stöger aus der Schusslinie genommen, weil so ein bisschen gesagt wurde, okay, du kannst jetzt nicht den anderen auch noch feuern. Und da fragt man sich, okay, wenn Stöger die Mannschaft jetzt gar nicht mehr erreicht, entweder das geht voll nach hinten los, weil sie das unvermeidlich hinauszögern, oder er kriegt irgendwann die Kurve, was wünschenswert wäre. Ja.
Ich weiß nicht, ob er die Mannschaft nicht erreicht. Ich habe schon das Gefühl, dass die alles geben. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass diese Mannschaft unter ihren Möglichkeiten spielt. Ja, eigentlich schon, aber ich habe das Gefühl eher, da fehlt so ein Esprit nach vorne. Da fehlt halt auch Selbstvertrauen, auch mal eine risikoreiche Aktion in der Offensive zu gehen.
Also, mach ich jetzt bitte. Ich habe mich gemeldet.
Hallo, ich bin Nico. Ja. Und ich bin seit 35 Jahren Werder-Fan.
Oh. So eine Palette hier.
Jetzt müsst ihr mit so einem traurigen Hallo Nico.
Hallo Nico, danke. Hier, das für einen Tag.
Ja, den danke. Den trage ich. Guck mal, das ist ein, bei Köln sehe ich das, was Bremen, du hast es selber gesagt, Impuls setzen gerade gemacht hat. Von Bremen habe ich auch immer gelesen und gehört, die Mannschaft steht hundertprozentig zum Trainer. Wir wollen das gemeinsam schaffen. Wir waren immer ganz gut. Es ist tragisch. Ich meine, Videobeweis von Köln ist da noch eine extra Geschichte dieses Jahr, aber fast mehr Alibi für das, was dann die ganze Zeit passiert. Ich glaube, die müssen sich einfach trennen. Wenn ich mir nämlich, das habe ich nämlich eben ja gemacht, das Restprogramm angucke, die haben jetzt das größte Fußballspiel der letzten 25 Jahre des 1. FC Köln haben sie jetzt vor der Brust mit dem Heimspiel gegen Arsenal London. Und es ist, glaube ich, der bescheidenste Moment, um so ein Spiel zu spielen, weil du spielst gegen Schalke, Freiburg, Bayern, Wolfsburg bis zur Winterpause. Und da musst du versuchen, die 6 Punkte aufzuholen, die du im Moment auf Bremen und Freiburg. Schalke, Bayern, Freiburg, Wolfsburg? Ja. Die du im Moment auf Bremen und Freiburg und beziehungsweise 10 HSV, also du musst im Prinzip 8 Punkte aufholen damit irgendwie bis zur Winterpause. Das schaffst du nicht. Und dann gehst du mit 5 Punkten in die, also wenn überhaupt, die gegen Freiburg, das ist ja schon das ist ja schon ein 10-Punkte-Spiel dann bald. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass sie irgendwie auf Schalke in München und gegen Wolfsburg jetzt so viel und gegen Hertha so viele Punkte sammeln, dann wird's haarig irgendwann. Und also eigentlich müssen sie Impuls setzen. Das siehst du ja bei Bremen. Ein Schalter, gleiche Mannschaft. Die Graupen von vor 6 Wochen hauen auf einmal Hannover 4-0 weg. Du hast ja noch nicht gemeldet.
Nee, ich wollte sagen, mit dem Unterschied, dass Werder Bremen eine nachgewiesen funktionierende Offensive hat und das ist genau ein Puzzlestück, was Köln eben nicht hat, weil Modeste die Offensive war.
Das sorgt für Disziplin. Man kann nicht mehr durcheinander reden. Ich hoffe, dass sie es fixen mit den Dings.
Ich wollte, also es ist wieder ein Murmeltiertag, aber müssen wir über Videoschiedsrichter reden? Wir können es heute mal lassen. Wir können es heute mal lassen, theoretisch. Man kann es erwähnen, dass es einen sehr, sehr krassen Fehler gab.
Ja, ich möchte meinen, dass der Videobeweis möchte sich komplettieren. Er möchte quasi alle Facetten, die möglich sind, einmal abbilden. Dazu zählt auch. Exakt, dazu zählt eben auch, okay, warte mal, hatten wir die Situation schon, dass dann eine hundertprozentige Schwalbe im Strafraum war, der Videoassistent sich meldet und der Elfmeter trotzdem gegeben wird? Hatten wir das schon? Habe ich noch nicht. Ja, okay, dann machen wir es jetzt. Irgendwie, ich habe das Gefühl, die wollen alles einmal machen, einfach nur um es zu machen. Aber ist natürlich echt albern. Ich check's nicht. Ich check nicht, was da passiert ist.
Viel peinlicher geht's ehrlich nicht, wenn du diesen Video. Ich soll nochmal sagen, was passiert ist. Habt ihr es nicht gesehen? Das kann eher besser. Schwalbe und dann am Ende doch Elfer.
Ja, es gab eine glasklare Schwalbe von De Blasis. Für den Schiedsrichter tatsächlich auf dem Feld schwer zu sehen, weil De Blasis zwischen 2 Spielern eingeklemmt war und der Schiedsrichter keine freie Sicht hatte. Schiedsrichter entscheidet sofort auf Elfmeter. Videorichter gibt ihm aufs Ohr, ist keine klare Fehlentscheidung. Obwohl es eine klare Fehlentscheidung war, Elfmeter, Tor, 1-0, das entscheidende Tor.
Ich bestätige das.
Ist tragisch. Ich meine, gehört das dann zu der, weiß ich nicht, dieser traurige Cinderella, wie heißt denn den? Aschenputtel-Geschichte. Aschenputtel-Geschichte, dass du am Ende der Saison bei Köln sagen kannst, ja, wir haben zwar nur 6 Punkte diese Saison geholt, aber der Videobeweis hat uns zum Absteiger gemacht.
Ja, irgendeinen Grund gibt es wahrscheinlich immer. Auf jeden Fall ist es traurig, dass die so tief da drin stecken und dann auch noch die Mannschaft sind, die gefühlt am wenigsten von diesem Videobeweis profitiert, sondern ganz im Gegenteil. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen, was so die Tabelle angeht. Ne? Man vergisst das ja häufig. Man muss sich ja eigentlich nicht an seinen eigenen Punkten orientieren, sondern nur an den Punkten des Gegners. Weil nirgendwo steht, ja, so ist es. Nirgendwo steht geschrieben, dass man 40 Punkte braucht, um die Klasse zu halten. Der HSV hat es mal irgendwie mit 28 Punkten oder so geschafft. Und du hast jetzt auf Werder Bremen 6 Punkte. So. Aber 6 Punkte.
Mit denen kannst du jetzt ja nicht mehr rechnen. Die sind ja weg in ein paar Wochen.
Das ist das Problem. Werder hat jetzt leider eine Aufwindphase. Aber also selbst der HSV sind jetzt erstmal 8 Punkte weg. Natürlich im Idealfall Punkte der HSV dann auch, bis du diese Punkte aufgeholt hast. Aber lass Köln mal irgendwie, lass da mal einen Knoten platzen und eventuell gewinnen die 2-3 Spiele. Dann haben sie recht schnell den Anschluss wiederhergestellt. Das heißt noch nicht, dass sie dann wieder irgendwie viel besser dastehen. Aber der Zug ist nicht abgefahren. Der Zug fährt nur langsam aus dem Bahnhof, wenn die so weitermachen.
Das ist mir dem Mikrofon, das ist bescheuert. Das Entscheidende, wenn wir dann aber auf Tabellen gehen, finde ich ja das Entscheidende, aber es sind auch nicht die Mannschaften in dem direkten Umfeld immer. Das hat mir auch die Erfahrung im Keller immer gezeigt. Mhm. Sondern du musst auf das gucken, was so 13, 14, 15 passiert. Und dann hat Köln jetzt schon 12 Punkte Rückstand auf dem Werder BSC Berlin auf Platz 14. Und das ist bitter. Denn Hamburg, also es hat jeder immer mal eine Serie. Und Freiburg wird noch mal ein paar Spiele gewinnen. Bremen auch, Hamburg auch. Das heißt, du weißt doch selber, wenn du dir das ausrechnest, ist noch keiner mit keine Ahnung, 18 Punkten noch in der der Klasse geblieben. Die haben holen alle irgendwann noch Punkte. Aber Köln, das hast du, glaube ich, irgendwann mal hier schon mal vorgerechnet, was das bedeutet, wenn du in 20 Spielen 35 Punkte oder sowas holen musst, was man da machen muss. Ja, genau, also rein Rechner. Also, guck mal, wir haben jetzt 12. 24, warte mal, 22 Spiele noch. Das sind 66 Punkte.
Du hattest ja gesagt, sie spielen noch gegen Bayern. Ja. Gegen, das heißt, sie müssen noch
Hertha, Bayern, Wolfsburg, Schalke.
Das heißt noch, Freiburg. Sie müssen noch 2 Spiele gegen Bayern machen, 2 Spiele gegen Schalke, 1 gegen Dortmund, 1 gegen Leipzig. Gegen HSV. Ja, das sind halt schon mal 6 Teams gegen sie, Hoffenheim vielleicht noch dazu. Das sind 6-7, wo du halt nicht gewinnen musst. Und du musst eigentlich jetzt 10 Spiele mindestens gewinnen. Und das, du gewinnst keine 10 von 15. Das heißt, du musst 8 gewinnen und dann den Rest unentschieden spielen, was auch wahnsinnig unwahrscheinlich ist. Also da fehlt mir mittlerweile jede Fantasie, wie das noch klappen soll. Sorry, aber das wird halt so eng.
Also natürlich ist es einfach, den Köln jetzt schon abzuschreiben. Aber ich will nur dazu sagen, für alle Kölner Fans, die das nicht gewohnt sind, HSV hatte letztes Jahr 2 Punkte nach 10 Spielen. Sie haben es geschafft. Köln hat jetzt 2 Punkte nach 12 Spielen. Diese 2 Spiele könnten einen Unterschied machen, aber der HSV hat letztes Jahr nicht mal Relegation gespielt.
So, wie viele Trainer?
2.
2 nur?
Ja.
Keine 3?
Nee. Also Labbadia war noch da und dann kam Gisdol. Genau. Was zeigt mir nochmal eben?
Weil da,
ach so,
da
läuft er jetzt. Ja. Köln hat keine Burg. Kommen wir jetzt zu 2 Vereinen, die jeweils eine Burg haben. Wolfsburg und Freiburg. Auch das ein Duell des Tabellenkellers.
Deine Überleitung war schon besser heute.
Ja, also ich fand die brillant, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, also ich höre ab jetzt auf mit Überleitung, weil das die beste ist, die ich je hatte. Wolfsburg gegen Freiburg und auch die ist tabellarisch sehr interessant gewesen, wenn man sich noch ein bisschen mal die Abstiegsränge anschaut. Können wir mal die Tabelle sehen, bitte, liebe Regie? Ist einfach noch einer, ja, ne? Ich glaube, ehrlich gesagt, die machen da Bukake-Party. Ich weiß nicht, was die da machen. Das ist die Tabelle nach dem Spiel. Vielen, vielen lieben Dank. Und da sieht man nämlich, dass Wolfsburg mit 14 Punkten sich ein bisschen Luft verschafft hat. Und man hatte 11 Punkte, logischerweise, wer rechnen kann. Und Freiburg 8 Punkte. Also man hätte, wenn Freiburg gewonnen hätte, wären sie punktgleich gewesen. Von daher war das ein sehr wichtiger Sieg für Wolfsburg, die sich jetzt ein bisschen absetzen konnten. Und Freiburg ist mittendrin im Abstiegskampf. Bei Freiburg habe ich ja auch so ein bisschen das Gefühl, es ist leicht ähnlich wie Köln. Man hat eine fantastische letzte Saison gehabt. Man ist dann früh gescheitert in der Qualifikation zur Euroleague. Unnötig. Und seitdem kriegt man auch in der Bundesliga nicht so wirklich einen Stollenschuh auf den Rasen. Es gab auch einige Schiedsrichterentscheidungen, auch mit dem Assistenten, die für Freiburg unglücklich waren. Jetzt auch eine Parallele zu Köln. Es haben sich auch ein paar Spieler verletzt in Freiburg, die sicherlich gefehlt haben. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, so dieser Schwung und dieser positive Vibe, der einen auch durch die letzte Saison getragen hat, der ist komplett weg.
Ja, also das Gefühl hat man tatsächlich. Sie haben auch teilweise dann auch gar nicht so unterirdische Leistungen gebracht. Das Problem bei Freiburg so ein bisschen ist, dass sie können spielstark sein, aber sie überpacen manchmal, dass sie die Balance verlieren und dann wird aus einem 0-1 dann gerne mal 0-4 und dann hast du plötzlich ein Torverhältnis von -17 und das ist momentan auch so ein Problem, weil man steht wegen dem Torverhältnis hinter Bremen, nicht wegen den Punkten. Jetzt am Wochenende war es so, dass Wolfsburg halt unter Schmidt wieder sehr viel stärker das die Kompaktheit und das Konterspiel forciert. Sie haben sehr schöne Ballgewinne geschafft im zentralen Mittelfeld und haben dann direkt Mali und Didavi eingesetzt, die zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich harmoniert haben. Das ist auch sowas, was unter Schmidt neu dazugekommen ist. Und da war es dann halt für Freiburg so ein richtiges Problem, dass sie halt immer wieder im Spielaufbau die Fehler gemacht haben, weil sie auch dann zu riskant gespielt haben nach dem 1-0 und Wolfsburg zu Kontern eingeladen haben.
Und die sind dann auch hingegangen, haben diese Einladung Folge geleistet. Aber du weißt auch, ne?
Das ist ganz schön bescheuert hier mit dem Ding. Was ich bei Wolfsburg halt als Anekdote ganz lustig finde, ist, dass sie ja 7-mal in Folge, sehe ich hier gerade, unentschieden gespielt haben und sich jetzt rühmen können, in der Bundesliga seit 8 Spielen ungeschlagen zu sein. Also ein Spiel, ein Sieg und schon klingt die Statistik gleich ganz anders.
Ja, wie man sie formuliert.
Ja.
Da siehst du mal dran, wie dumm diese Sache eigentlich, diese Sachen ergehen. Weil du nimmst, ich hasse das, wenn du mal sagst, so, sie sind seit 6,5 Spielen umgeschlagen, weil du nimmst halt immer völlig, einen völlig willkürlichen Zeitraum raus, wo es halt gerade so passt, was du sagen willst. Ja. Du kannst halt sagen, ja, seit 13 Spielen hat Wolfsburg nur einmal gewonnen. Oder du kannst halt sagen, seit 8 Spielen sind sie ungeschlagen. Es klingt halt beides komplett anders und es ist halt beides richtig. Das zeigt halt einfach, wie dumm diese ganze Sache ist, ne?
So, man könnte auch sagen, seit es die Bundesrepublik gibt, im Prinzip seit es Deutschland gibt, seit den Römern, seit es die Römer gibt, ist noch nicht einmal eine Jamaika-Koalition in der Verhandlungsphase gescheitert. Man könnte aber auch sagen, seit es die Römer gibt, hat es noch nie eine funktionierende Jamaika-Koalition gegeben. Ist, ne? Also
ich hätte auch noch den, seit der deutschen Einheit hat der HSV keinen Titel mehr geholt.
Warum? Was ist dieser Impuls, wo kommt es her? Wo dieser Impuls immer.
Ich habe heute Lust drauf.
Ich merke das schon. Das Mikro hat keine Lust mehr hier auf diesen Flügel. So, wir müssen mal ein bisschen weitermachen. Wir wollen ein bisschen weitermachen. Wir haben jetzt uns genug da irgendwie im Elend gesudelt. Freiburg, Köln haben wir besprochen. Wolfsburg hat sich ein bisschen befreit. Lassen wir mal weitermachen mit etwas Schwungvollem. Und da fällt mir zum Beispiel das Gladbach-Spiel ein. Ist ja auch nicht so weit der Weg von Wolfsburg nach Gladbach, weil beide grüne Trikots haben manchmal. Ich meinte inhaltlich jetzt. Geografisch hast du natürlich recht, da ist der Weg tatsächlich dann sogar noch kürzer. Aber nee, Gladbach hat 4-2 gewonnen in Berlin und Berlin ist ja eigentlich relativ heimstark und Gladbach hat fantastische erste 25 Minuten gespielt, 13-0 in Führung gegangen. Selbst der krisengebeutelte Raphael, der Dreh- und Angelpunkt, der so ein bisschen schwer in die Saison kommt, hat 2 Tore geschossen, hat ein gutes Spiel gemacht. Und dann hat Gladbach ein bisschen nachgelassen, hat Berlin so ein bisschen eingeladen, auch mal mitzuspielen. Die haben es genutzt, sind auf 3-2 rangekommen und dann hat Gladbach das Spiel noch zugemacht mit 4-2. Das war ganz munter. Also auch Gladbach muss man auf der Rechnung haben. Ne? Und um Berlin muss man sich ein bisschen Sorgen machen?
Es hat mich schon gewundert. Die haben sich lange nicht mehr zu Hause so auskontern lassen und haben auch im Mittelfeldzentrum lange nicht mehr so zweikampfschwach gewirkt, was eigentlich in den letzten Jahren immer ihr große Stärke war, dass sie im Mittelfeld richtig zur Sache gegangen sind und da dann der Gegner sich nicht entfalten konnte. Das hat diesmal nicht geklappt. Also Kramer hat da, fand ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Man hat dann wenig Gegendruck bekommen. Was halt wieder aufgefallen ist, bei Gladbach, die liegen 3-0 vorne und schaffen es trotzdem nicht, das Spiel so zu beenden. Weil die einfach den Defensiv, die haben halt, sind halt so ganz anders gepolt, sind halt eigentlich so das Anti-Schalke, wenn man so will. Wo Schalke halt das Spiel so komplett durch stabiles Verschieben kaputt macht, das kann Gladbach nicht. Die sind da zu unsauber im Verschieben, da haben dafür offensiv ganz viele Qualitäten. Und das hat dann zu so einem 4-2-Spiel geführt, was eigentlich auch locker einfach ein 3-0 durchverwaltet hätte sein können.
Aber ist das nicht ein Merkmal einer großen Mannschaft, wie es die Bayern zum Beispiel sind, dass du die Qualität hast, einen Gegner auch abzuschießen, aber dass du genau weißt, in welchem Moment du das Tempo so verschiebst, dass du einfach nur noch das Ergebnis verwaltest. Also, dass du quasi von diesem Turbo-Modus, ich überroll den Gegner, einfach nicht zurückschalten kannst und es trotzdem funktioniert.
Ja.
Dankeschön.
Auffällig bei Gladbach ist aber schon, dass, wenn ich jetzt mal die Tabelle angucke, 21 Punkte, 21 Tore, 21 Gegentore mit plus minus null Toren auf Platz 4, ist ja schon ein Zeichen für diesen Harakiri-Fußball.
Ja, da kommt aber hinzu natürlich, dass sie 6-1 abgeschossen wurden von Dortmund und 5-1 von Leverkusen. Also es war jetzt nicht so, dass sie in jedem Spiel so offen waren hinten.
Aber drittschlechteste Abwehr, wie ich das gerade so lese, ne? Wenn das dann nur an 2 Spielen liegt, ja, also dann scheint es ja auch ein nicht gefundener Rhythmus gewesen zu sein, oder?
Das ist halt diese Frage der Balance. Wenn du es nicht schaffst, halt so eine defensive Grundstabilität auf den Platz zu bekommen, dann geht es halt so aus wie gegen Leverkusen die zweite Halbzeit, wo sie 5 kassiert haben, oder gegen Dortmund. Aber wenn du die beiden Spiele rausrechnest, das sind dann 11 Tore, dann hast du 10 Tore in den restlichen 10 Spielen, glaube ich. Also das ist dann eigentlich auch ganz wieder okay.
Gut. Okay, ist auch das Spiel von Leverkusen gewesen, die trotz einer roten Karte und einer numerischen Unterzahl noch den Ausgleich geschafft haben gegen Leipzig. 2-2 am Ende. Ja, auch Leverkusen kam ein bisschen schwerer in die Saison. Auch ein kleiner Umbruch mit Heiko Herrlich als neuen Trainer. Aber so langsam mausert sich Leverkusen auch zu einer Spitzenmannschaft. und bringen das Potenzial, was sie in der Mannschaft haben, auch auf den Platz. Volland zum Beispiel trifft jetzt auf einmal wieder, glaube ich, irgendwie so 7 Saisontore oder sowas, ne? Und Bailey funktioniert auch prächtig, der Jamaikaner, der jetzt zum Beispiel einen Bellarabi quasi auch vergessen lässt, der so ein bisschen auch eine schwere Saison folgen lässt auf die letzte schwere Saison, die er hatte. Also er scheint so ein bisschen über den Zenit zu sein. Ich weiß nicht, ob er nochmal die Kurve kriegt. War ja mal Nationalspieler, eine richtig starke Saison gespielt und jetzt irgendwie seit anderthalb Saison ist er so ein bisschen außen vor. Aber scheint da herrlich so langsam angekommen zu sein, mit seinen Vorstellungen Fußball zu spielen in Leverkusen, dass die sich jetzt da oben wieder etablieren können.
Vor allem, was ist die Vorstellung von herrlich? Was für Fußball?
Die spielen schon offensiver als andere Teams. Also die sind schon vorne mit mehr Bewegung drin, dass sie da nicht so sehr diesen Umschaltmoment fokussieren, sondern dass sie halt auch dann tatsächlich über das Spiel im letzten Drittel kommen. Haben aber jetzt, eigentlich fand ich gegen Leipzig defensiv gar nicht so schlecht gestanden. Ist ein schwierig zu bewertendes Spiel, finde ich, weil Leipzig halt irgendwie, hat mich so als so halbgar empfunden in diesem Spiel. Die waren nicht so griffig, wie man das von ihnen sonst gewohnt ist. Gerade nach dieser roten Karte, wo man eigentlich denkt, das müsste jetzt vorbei sein, haben sie sich halt wirklich von dem Sturmlauf der Leverkusener, haben sich vom Sturmlauf der Leverkusener so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Und dann finde ich es auch sehr gut eigentlich, dass Leverkusen für diese sehr offensive Herangehensweise belohnt wurden, dass sie halt dann tatsächlich mit Bailey als Flügelverteidiger spielen und das geht auf gegen Leipzig, weil sie da halt über den Flügel wirklich von den Außenpositionen Druck machen konnten.
Schreibt jemand gerade im Chat, Bellarabi war überragend.
In den letzten 2 Minuten. 85. rein, 85. eingewechselt, glaube ich.
Ja, ja, also 2-2. Können wir ganz kurz die Tabelle noch einmal einblenden? Das würde mich sehr freuen, weil wir haben uns ja gerade so ein bisschen auf die unteren Ränge fixiert. Dann nochmal hier ein schönes Bild von Tobi gerade gewesen. Genau, dass wir quasi auch nochmal hier zeigen, worüber wir gerade gesprochen haben. Leverkusen nämlich jetzt mit 17 Punkten auf Tuchfühlung. Also es sind lächerliche 3 Punkte auf Platz 5 und dementsprechend 4 Punkte auf Platz 4. Und 6 auf Platz 3 und so weiter. Also man hat auf jeden Fall Anschluss hergestellt zur Ohrenhefte, bitte.
Die Regie kann mal kurz meinen Rechner abgreifen. Wir wollen ja auch mal Einsendungen zeigen, die wir hier bekommen. Die fand ich durchaus witzig.
Steht hier auf jeden Fall.
Ich glaube, die Leute sehen es noch nicht im Fernsehen, oder? Sehen sie schon? Doch. Das ist sehr witzig, oder?
Ja, ich hoffe, sie wissen. Ich finde es sehr lustig. Also ich finde, das ist ein eigenes Format. Ich finde, Tobias Escher singt Lieder für Millionen.
Wir finden das auch sehr witzig.
Dankeschön, das klingt auch danach, wie du das gerade gesagt hast.
Also die Emotionen sprudeln hier wieder über heute, muss ich sagen.
Absolut. Gut, lass uns noch mal ein bisschen über das Spiel Mainz gegen Köln haben wir besprochen, Schalke, das haben wir, Bremen haben wir schon, Hertha haben wir schon, Hoffenheim, Frankfurt, genau, ach genau, Eddie ist ja heute nicht da. Was mache ich denn? Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ja, Hoffenheim gegen Frankfurt. Die Eintracht, muss ich sagen, hat ein sehr gutes Spiel gemacht mit einem absoluten Knaller von Boateng, der irgendwie einen schlampigen Pass zur Aufnahmeabwehr aufgenommen und hat ihn irgendwie mit 150 km ins Netz geschossen. Ey, du kannst über Boateng sagen, was er will, aber er ist auf jeden Fall von seinem Charakter ja für die Mannschaft eine wichtige Stütze. Und ich muss echt sagen, die Eintracht hat es richtig gut gemacht und die hatten halt mega Pech am Ende. Das war eigentlich, die haben den Freistoß 15 Meter von der Position ausgeführt, wo der eigentlich hingehörte. Und da hat überhaupt kein Videoschiedsrichter eingegriffen, was ich ein Unding finde. Und dann dadurch ist eben in der allerletzten Minute das 1-1 für Hoffenheim passiert. Und ich finde es echt mega scheiße, dass die in der letzten Minute ein Tor kassiert haben. Es ärgert mich total, man hätte auf Platz 3 sein können in der Tabelle. Und ich kenne das Gefühl überhaupt nicht, wie das ist, in der letzten Minute den Siegtreffer zu schießen oder so. Das ist da einfach noch nie passiert. Und jetzt auch noch irgendwie so in der letzten Minute das Ausgleichstor ist echt mega ärgerlich, aber ich muss sagen, die Eintracht unter Niko Kovac hat sich richtig gut entwickelt und die spielen zwar scheiß Fußball, aber sie punkten, hey, und ja, Europa.
Das war eine sehr gute Imitation. Du musst noch diese Wörter wie Unding oder Frechheit musst du stärker betonen. Das ist ein Unding.
Das ist eine fucking Frechheit. So?
Ja, so, er macht das ja immer aus dem Satz heraus, oder? er sagt ja immer, ja, das ist ein Unding. So. Also irgendwie, ich kann es nicht, ich bin schlecht im Imitieren.
Ja, ich auch, aber wir wissen. Ja. Genau, noch irgendein Wort zu, also eigentlich kann man da ja auch nicht mehr viel hinzufügen. Ich habe es ja eigentlich analysiert.
Nee, es war auch eine korrekte Analyse. Das ist ja auch wirklich 1:1 kopiert, das hat Etienne ja oben vorher gesagt, als wir noch gesehen haben. Man kann aus Hoffenheimer Sicht noch sagen, das ist ein bisschen, also Frankfurt hat halt das Tor dann erzielt, hat sich dann zurückgezogen und das war halt dann schon auffällig, dass Hoffenheim das nicht knacken konnte. Und das haben sie in der letzten Saison halt wirklich immer hinbekommen, wenn sich ein Gegner zurückzieht, den defensiv zu, mit einer guten Offensivtaktik zu knacken. Und das ist jetzt so ein bisschen der Knackpunkt, dass sie das nicht mehr hinkriegen mit dem Knacken.
Tja, schade. Aber Frankfurt bleibt oben dran, Hoffenheim bleibt auch oben dran, auch wenn man vielleicht sich ein bisschen mehr erhofft hat. Aus einem Heimspiel gegen Frankfurt bleiben noch die Bayern. Bayern gegen Augsburg. Nico.
Es ist wieder so eine Zeit, finde ich, wo Bayern-Spiele vollkommen egal sind. Gerade Bayern gegen Augsburg ist so, braucht kein Mensch. Weil du weißt, die gewinnen's, die spulen das da runter. Ah, der eine macht ein gutes Spiel, der andere macht ein gutes Spiel. Ich glaube, ich weiß nicht, was dieser Typ Heinkes da gemacht hat, aber aus irgendeinem Grund sind den allen solche, ich kann ein bisschen drauf, solche Eier bis auf dem Scheißboden gewachsen, dass sie da alle rumlaufen wie solche Gockel. Und dann hat Augsburg, glaube ich, auch einfach keine Chance. Das kannst du ja vielleicht taktisch nochmal zusammenfassen, aber ich glaube, da gibt's gar nicht so viel zusammenzufassen, weil das einfach alles viel zu souverän aussieht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die ein Bundesligaspiel verlieren können gerade, egal gegen wen. Champions League wird dann mal wieder spannend, wenn sie sich dann mal wirklich mal beweisen müssen. So, ich weiß gar nicht, wann Paris ist. Kommt das jetzt oder dann die Woche danach? Aber irgendwann kommt ja mal wieder so ein echter Bemessungsgrad. Aber bis dahin ist das alles so ein typisches Bayern-Auslaufen, wie man das seit 5 Jahren in der Bundesliga sieht. Und ich hatte nicht gehofft, dass das schon am 10., 12. Spieltag wieder soweit ist.
Das ist so ein bisschen so, wenn du irgendwie auf einer Party bist und da ist eine wunderschöne Frau und die guckt dich an und du denkst, alter Schwede, ey, die guckt mich gerade an, ich kann es nicht kaum glauben, sie ist so schön. Und dann merkst du, sie guckt eigentlich den Typen hinter dir an. Und so war das so ein bisschen so die ersten Wochen jetzt in der Bundesliga, wo du dachtest so, oh, wie geil, das wird richtig spannend irgendwie, du kannst, das ganze Jahr ist offen, jeder kann Meister werden irgendwie, Dortmund kann Meister werden, nur die Bayern sind mega schlecht, die werden vielleicht nur Vierter dieses Jahr oder so. Und schwupps, ist weg. So fühlt sich das an und jetzt redet man schon, also man redet schon gar nicht mehr über die Meisterschaft. Sie ist de facto entschieden. Wir hätten die Bayern fast vergessen, weil die einfach, es gibt 17 Vereine in der Bundesliga und Bayern.
Bayern-Fans werden einwerfen, dass sie sehr glücklich sind jetzt wieder, nachdem sie ein paar Wochen lang zittern mussten. Weil sie, man muss aber auch anerkennend sagen, sie spielen jetzt wieder wesentlich besser als unter Ancelotti. Das Tor zum 2:0, wo Martinez im Mittelfeld den Ball so lange jagt, bis der Gegenspieler einen Fehlpass spielt und dann kriegt Vidal den Ball, geht ab und schickt Lewandowski. Das hast du so schon länger nicht mehr gesehen bei den Bayern, dass du halt wirklich so ein aggressives Mittelfeldpressing, das dann wirklich auch funktioniert. Und das unterscheidet die Bayern jetzt von den Bayern von Anfang der Saison. Aber es stimmt halt, du kannst jetzt nicht gegen diesen Augsburg-Spiel, Augsburg hat halt gewartet, dann fiel das 1:0, dann war das Ding gegessen. Dann hast du halt auch gemerkt, Bayern schießt noch irgendwie weitere Tore, hätten noch sogar noch mehr schießen können und das war dann gegessen. Aber es war, man muss aber auch da dann wieder, sage ich, ja, da muss man auch Respekt zollen, dass die Bayern das so auf den Platz bekommen. Ist für die Bundesliga langweilig, aber die Bayern spielen es halt auch wirklich gut im Moment wieder.
Danke fürs Mikrofon. Sehr gerne. Das Einzige, was ich da so also wirklich als positive Hoffnung drin habe, weil für die Liga ist es kacke, dass halt dann Bayern München international auch vielleicht noch eine Rolle spielen kann, wenn sie wieder das Selbstbewusstsein haben, weil Kader ist gut und wir haben vor ein paar Wochen ja hier immer auch, also als Ancelotti noch Trainer war, ja auch gesehen, wie auch da der gleiche souveräne, also Superkader irgendwie ins Straucheln konnte und man, was du eben schon gesagt hast, im Prinzip schon fast Abgesänge auf Bayern München hier angestimmt hat. Und jetzt kann die gleiche Mannschaft wahrscheinlich hoffentlich mit genug Selbstbewusstsein auch in der Champions League eine Rolle spielen. Und das finde ich dann für den Fußball aus Deutschland, für Bundesliga-Fußball immer auch, was die oberen Mannschaften angeht, mindestens genauso wichtig. So, okay, dann ist Bayern halt wieder Meister, dann spielen wir halt nur eine Meisterschaft von Platz, keine Ahnung, 2 oder 4 bis 18. Aber dann sollen die wenigstens auch in der Champions League ein Spiel nach dem anderen gewinnen. Und das war in dieser Saison ja bisher noch nicht so. Deswegen hoffe ich auf diesen Bemessungsgrad, dass die PSG im Rückspiel zeigen, dass Bayern München halt auch noch Bayern München ist und nicht irgendwie, ja. Ich mache keinen Spruch. Nicht Bremen.
Du hast schon, ich hab den Blick gesehen, ich wollte gar nichts, aber du guckst jetzt
mal an. Nee, ich meine, das war ja offensichtlich, worauf das hinausläuft, und ich wollte einfach nur mal sehen, was du jetzt, also das war ja, der Satz war ja klar, und dann, was, für was entscheidest du dich? Was ist, womit endet der Vergleich? Und da wollte ich einfach mal sehen, was dir so in den Sinn kommt. Ja, aber ich freue mich auch sehr auf das Spiel gegen Paris. Ich glaube, dass die Bayern auch ein bisschen wütend sind. Ich glaube, dass man, die Bayern sind ja wie so eine Natter, wie so eine kleine rote Natter. Wenn man denen auf den Schwanz tritt, dann beißen die richtig zu. Und lass mich das kurz zu Ende führen, weil und das, und
was? Das ist doch gar nicht diese Woche, das gegen Paris.
Nee, aber nein, es ist scheißegal, ob es diese Woche ist oder in zwei Wochen. Das Problem ist, dass es ein Gradmesser ist. Es ist ein Gradmesser für die Qualität der Bayern, was Nico gerade sagte, weil die marschieren jetzt durch die Bundesliga, weil die Bundesliga im internationalen Vergleich abkackt. Und jetzt wird es interessant zu sein, wie sich die Bayern gegen ein Top-Team schlagen international. Und deswegen freue ich mich auch auf das Spiel. Und das meine ich mit Natter, weil in der Vergangenheit war es immer so, wenn die Bayern geärgert wurden, dann haben sie auf einmal ihren Ehrgeiz ausgepackt und gesagt, so, ey, hier, jetzt hauen wir euch weg. Und ich bin gespannt, ob sie es mit Paris auch hinkriegen.
Freu dich nicht zu früh, weil ich weiß nicht, ob da beide Mannschaften wirklich mit der besten Elf antreten, weil das ist das letzte Spiel der Gruppenphase, beide sind jetzt schon weiter und ich glaube, es zählt ja auch der direkte Vergleich und das Torverhältnis und das ist 3-0 und das holen sie auch nicht mehr so schnell auf.
Ja, aber es ist Prestige für beide Mannschaften. Für Paris ist es Prestige. Die spielen ja auch nur einmal in der Champions League-Saison gegen einen guten Gegner. Der Rest ist Frankreich, Durchschnitt. Okay, Monaco hier, Nizza da mal ein bisschen. Aber komm, sagen wir mal ehrlich, die haben auch nicht so den internationalen Vergleich an Top-Teams in Frankreich. Ähnlich wie in der Bundesliga, wo es vielleicht mal gegen Dortmund und Leipzig interessant wird. Und das war's. Und ich glaube schon, dass die Bayern ein Bedürfnis haben, klarzustellen, dass das Hinspiel nicht der Maßstab ist. Es sei denn, die machen so eine 1954-Taktik wie gegen Ungarn, dass sie sagen so, okay, pass auf, wir lassen die im Glauben, dass sie uns hier wegpflücken können wie Äpfel und dann gewinnen wir das Finale, dass Bayern vielleicht so denkt. Das kann natürlich auch sein.
Aber ich stimme dir zu, die Bayern werden da reingehen, aber die Paris wird es halt egal sein, glaube ich. Ja, das glaube
ich
nämlich
auch. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, wie die Aufstellung ist. Ich find's schade.
Wahrscheinlich so zweite Reihe wie Draxler spielen. Und so.
Genau, daran wird man das ja erkennen. Das war aber ich meine, ja, aber die müssen noch, die Mannschaft muss auch sich dann testen gegen solche Gegner. Da kommen ja ganz andere Kaliber. Und warum willst du denn hier dieses Dreigestirn da vorne irgendwie gegen FC Straßburg spielen lassen und nicht gegen die Bayern? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hoffe auf die Bestbesetzung. So, ihr Lieben, ich habe eine richtig gute Nachricht für euch. Die habe ich mir bis zum Schluss aufbewahrt. New Game Plus folgt im Anschluss. Das wird toll. Schaltet schon? Die Sendung ist leider schon vorbei.
Ich wollte mal über Scouts, die für 1 Million wechseln, reden. So.
Ja, Co-Trainer wechseln mittlerweile auch für über 1 Million. Von daher, so sind die Zeiten. Das Geld ist im Umlauf. Und wenn man mal sieht, was ein Mislint hat, Borussia Dortmund gebracht hat. Ja,
aber was bedeutet das jetzt für Borussia Dortmund?
Abstieg.
Ist das vorbei dann jetzt, ja, oder?
Schwierig.
Ja, gut. Einsatz.
Von außen super schwierig, du weißt nicht, wer die Entscheidung trifft. Das ist so ein Mythos, dass es immer heißt, der und der hat den entdeckt, aber das sind so komplexe Prozesse mittlerweile, das kannst du gar nicht so leicht sagen.
So ist es, so sehe ich das auch. Danke, so, also, genau, jetzt viel, viel, viel Spaß bei New Game Plus, das war Bundesliga für heute, wir sehen uns in der nächsten Woche, bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.